Hallo und herzlich willkommen zur Folge 62 von Channelcast. Nach langer Zeit melden wir uns mal wieder. Servus Andreas.
Grüß dich Christian.
Servus andere Andreas.
Hallo, grüß euch.
Also Andreas Raum und Andreas Wenninger muss man ja fast dazu sagen. Von der Stimme kann man euch zwar gut unterscheiden, aber trotzdem muss man es dazu sagen.
Ja, vor allem nach der langen Zeit.
Vor allen Dingen nach der langen Zeit. Wir haben die Chance genutzt.
Ich habe euch Jungs kaum wiedererkannt.
Der Andreas sitzt ja normalerweise oben in Werte. Also der Andreas Wenninger sitzt normalerweise oben in Werte. Wir hatten jetzt aber zwei Tage lang ein Team-Meeting und Strategie-Meeting in Herrsching am Ammersee. Und außerdem sind Herbstferien. Und da haben wir gesagt, nutzen wir die Möglichkeit und nutzen wir die Chance, um uns mal wieder ein bisschen zusammensetzen und vielleicht mal so ein Stündel oder anderthalb wieder ein bisschen zu quatschen.
Um wieder ins Thema zu kommen.
Genau. Wir haben vorhin schon festgestellt, dass uns natürlich die Branche auch oder sagen wir mal unsere Themen, die wir so machen und was uns beschäftigt, ein Stück weit ein bisschen wegkatapultiert hat, mit Ausnahme von dir, Andreas. Du bist da wieder ein bisschen näher dran an der IT-Branche
selber. Ja,
absolut. Personalien und Firmenentwicklung und so weiter und so fort. Mir das aber natürlich zusehends schwieriger fällt. Nicht schwieriger in dem Sinne, dass ich mich nicht damit beschäftigen mag, aber einfach andere Themen auf der Agenda sind und andere Sachen sind, mit denen ich mich beschäftige. Und dem Andreas Wenninger geht's wahrscheinlich ganz genauso.
Auf gar keinen Fall, ich bin voll drin.
Also ich hab tatsächlich von euch gehört, kürzlich, und zwar als mir ein guter Bekannter, den ihr auch kennt, berichtet habt von einer Lehrertagung von der Realschullehrer in der Oberpfalz. Wer es mir berichtet hat, ist natürlich der Michael Schickram, der war nämlich dort. Mhm. Der hatte auf der Lehrertagung einen HP-Stand und hat versucht, den Leuten so ein paar Drucker zu verkaufen und Rechner. Es ging um die Digitalisierung des Schulunterrichts. Das war eine Veranstaltung einer Vereinigung von Realschullehrern der Oberpfalz, die sich interessanterweise mit dem Thema beschäftigen, das in ihrer Freizeit tun, also flankierend im Unterricht und in ihrer Freizeit, was früher bei Lehrern ein echtes Do-Not war. Ich weiß noch von den Education-Aktivitäten der Hersteller, die wir früher begleitet haben, da war die wichtigste Frage der Lehrer immer bei einer Fortbildung: Zählt es denn als Unterrichtszeit, als Arbeitszeit? Und wenn das nicht der Fall war, dann war das also ganz schrecklich. Diese Veranstaltung war tatsächlich an einem Samstag. Es waren 500 Lehrer da und 500 Realschullehrer entspricht tatsächlich so über dem Daumen, ich glaube, einem Drittel oder einem Viertel der gesamten Realschullehrer der Oberpfalz, was echt gewaltig ist. Dort hat der Rektor einer Realschule in Erlangen einen Vortrag über Digitalisierung gehalten, der wirklich sehr, sehr gut gewesen ist. Der Michael Schickram meint, es wäre in der Tat einer der besten Vorträge zur Digitalisierung gewesen, die er überhaupt jemals gehört hat. Mhm. Und er hört viele. Es war keinesfalls irgendein Marketing, sondern tatsächlich sehr viel aus der Praxis. Und tatsächlich lag Herr Wenninger auf einer der Folien aus, wo es um automatisierte Textgenerierung ging. Sure. Und darum, dass viele Sportberichterstattungen, also viele Texte über Fußballereignisse und tatsächlich maschinengeneriert sind.
Wer war der Vortragende?
Der habe ich vergessen. Ich kann es dir raussuchen. Das war der Rektor der König-Ludwig-Kanalschule in Erlangen. Irgendwie so ähnlich heißt die.
Ja, vielleicht hat er ein bisschen recherchiert oder sowas.
Und der hat anscheinend mal einen Vortrag von dir gehört, auf jeden Fall warst du tatsächlich genannt. Mhm. Und auf jeden Fall der Michael Schickram war sehr begeistert und er sagt, es tut sich inzwischen in diesem Schulumfeld unheimlich viel Richtung Digitalisierung und es ist nicht mehr diese rein theoretische Geschichte, um die es in der Vergangenheit gegangen ist. Es geht inzwischen, sagt er, sehr stark nicht mehr darum, wo man Informationen findet, also um Auffinden von Informationen, was ja eine Zeit lang sehr, sehr stark im Vordergrund stand nach dem Auswendiglernen, wo findet man, sondern wie filtert man Informationen? Das heißt, wie beschäftigt man sich tatsächlich so mit Informationen, dass man rausfindet, was relevant ist, was glaubwürdig ist, etc. pp. Also ich sag, bin ja, das hat sich sehr, sehr viel getan.
Ich bin ja jetzt zum Beginn des Schuljahres oder kurz nach Beginn des Schuljahres in den Elternbeirat gewählt worden.
Ah.
In meiner Klasse oder in der Klasse meines Sohnes, 8. Klasse. Und da kamen dann irgendwann die ganzen Elternbeiräte aus allen Klassen natürlich zusammen, weil da gibt's dann auch nochmal so ein übergeordnetes Gremium. Also aus dem Gremium wird dann nochmal welche bestimmt. Und dann hatten wir ein Gespräch mit einem Teil der Lehrer dort und auch dem Direktor und dem Kondirektor. Und da wurden die Elternbeiräte auch gefragt, ob sie dann ein bestimmtes Thema haben, bei dem sie sich mal einbringen würden, ja, Vorträge etc. pp. So, da habe ich gesagt, ja, ich würde ganz gerne mal was zum Thema Digitalisierung sagen, weil ich glaube oder fest davon überzeugt bin, dass die Schulen heute das Thema, die gesellschaftspolitischen Auswirkungen, die das alles haben wird und auch auf Beruf und so weiter, noch gar nicht so richtig auf dem Radar haben. Und was war die Antwort des Direktors auf die auf meinen Vorschlag? Also A, fand das gut, und im Nachsatz hat er dann gleich gesagt, und wir kriegen in diesem Schuljahr übrigens auch neue Computer. Also was dir mal wieder sehr schön zeigt, wie das Thema Digitalisierung so thematisch besetzt ist in der Schule. Das Thema Digitalisierung heißt für die
neue Computer,
ja, oder ein elektronisches Whiteboard oder was auch immer, ne? Also da endet es dann halt meistens. Das ist da noch überhaupt nicht angekommen. Der hat mir dann auch, ich habe ihn dann mal gefragt, inwieweit denn vom Kultusministerium aus dieses Thema Einzug hält in Lehrpläne, ob es da irgendwelche Diskussionen gibt. Hat er dann verneint. Also es gibt relativ wenig Initiativen seitens des Kultusministeriums, dieses Thema auch mal ein Stück weit in den Lehrplan zu integrieren. Mhm. Wenn sowas gemacht wird, ist es in der Regel immer Eigeninitiative von irgendeinem Lehrer, der sagt, ihm ist es irgendwie wichtig. Aber die meisten Lehrer sind schlicht und einfach da überhaupt nicht in der Lage, weil denen fehlt halt jegliche Grundlagen, die kriegen das so ein bisschen mit, aber können das nicht. Und ich bin ja fest davon überzeugt, dass das, weil ich es natürlich unmittelbar mitkriege, was die Kinder an den Schulen so derzeit lernen und mitbekommen, dem wahnsinnig hinterher hinkt zu dem, was sie dann später draußen in der freien Wirtschaft erleben werden. Und gerade gestern wieder eine Nachricht gelesen, ich weiß nicht, ob ihr es auch gesehen habt, so eine große Versicherung, Norda heißt die in Skandinavien, die wird jetzt 6.000 Mitarbeiter entlassen, weil die durch digitalisieren, ne? Und das ist so die ersten Wellen, die jetzt da losrollen, und das ist da wird ganz, ganz viel passieren, da wird ganz viel umgeschichtet werden, und ich bin absolut davon überzeugt, dass man ganz neue Skills brauchen wird, um sich da auch behaupten zu können und Fähigkeiten haben muss, und das wird halt derzeit noch überhaupt nicht vermittelt, und das ist irgendwie schade, weil die Kinder da oder diejenigen, die dann in 2-3 Jahren aus der Schule rauskommen, da überhaupt nicht drauf vorbereitet sind.
Ja. Es sei denn, sie interessieren sich selber dafür.
Oder sie haben halt Eltern, die ihnen da ein bisschen was sagen. Aber das muss halt immer irgendwie auf Eigeninitiative und nebenher gemacht werden. Also da bin ich schon ehrlich verwundert, aber es passt so insgesamt ja zum Gesamtbild, den Deutschland so abgibt zum Thema Digitalisierung. Es ist ja völlig egal, welche Statistiken du aufrufst. Wir sind ja immer im letzten Drittel oder die rote Laterne hinten. Das fängt mit Breitband an und Infrastruktur und wie wird das Thema gespielt. Auch in die ganzen Politiker gehen das Thema alle überhaupt nicht an. Ich habe unlängst eine sehr schöne Diskussion gesehen mit dem David Precht, weiß nicht, ob ihr den kennt, großer Philosoph und Vordenker, der sich mal das Thema Digitalisierung und Änderung auf die Gesellschaft vorgenommen hat und hat sich da unterhalten mit der Sarah Wagenknecht von den Linken. Da hat man wieder gemerkt, dass die überhaupt keine Vorstellung davon haben, was da passiert, ja, sondern in ihrem Klein-Klein bleiben, aber es gibt keine Visionen, es gibt keine niemanden, der mal in der Lage ist, das Thema ein bisschen weiter zu sehen und mal zu sagen, was passiert denn da eigentlich ganz genau? Wo werden wir denn da so in 3, 4, 5 Jahren sein? Und es zieht sich halt durch, bis, ja, dass wir halt auf europäischer Ebene den ganzen Themen wie Google, wie Amazon, wie Facebook, also diesen ganzen großen Dickschiffen, haben wir auch überhaupt nichts entgegenzusetzen. Es gibt auch gar nichts, ja. So, und das ist halt, finde ich, einigermaßen erschütternd, ehrlich gesagt.
Ich gehe jetzt da mal Gegenposition ein, wenn ich darf. Bloß, dass es ein bisschen spaßig wird. Mhm. Also, ich habe diese Meldung von Nordea Bank, was kann man die ausspricht, mit dem Jobcutting da auch gelesen. Und ich teile die Auffassung nicht. Also ich teile die Begründung einfach nicht. Ich glaube, dass das bequem ist und dass das einfach von der PR her gut passt, das mit der Digitalisierung zu begründen, weil man sich als Unternehmen dann als ein Unternehmen darstellt, das in der Vorwärtsbewegung ist. In Wirklichkeit fallen diese Jobs aber nicht der Digitalisierung zum Opfer, sondern die fallen der Niedrigzinspolitik der letzten 10 Jahre zum Opfer. Und das ist eine verspätete Folge, die längst überfällig war. Es gibt schon seit über 3 Jahren eine McKinsey-Studie, die im Kern aussagt, dass jeder zweite Mitarbeiter im Banken- und Versicherungswesen im Prinzip auf Sicht über ist. Und das, dieses auf Sicht war definiert, glaube ich, auf 10 Jahre. Und das ist im Prinzip genau das, was wir hier lesen. Und es geht jetzt langsam los. Denn was hier ja überhaupt nicht erkennbar ist, wodurch diese 4.000 Mitarbeiter von 32.000 aus der Digitalisierung heraus denn ersetzt worden wären, oder ersetzt worden dann sein sollen. Ne? Also ich glaube von diesem Artikel mit der Begründung ehrlich gesagt gar nichts. Ich will aber nicht widersprechen, dass dieses Geschäftsmodellproblem, was Banken schlicht und ergreifend haben, und zwar nicht nur wegen der Digitalisierung, sondern weil sie auch ganz natürliche Trends schlicht und ergreifend verpennt haben, also das ganze Payment-Wesen, was sich vollkommen andere Unternehmen ziehen, die mit dem Bankensektor überhaupt nichts zu tun haben, aber ganz natürliche Ressourcen und Pfründe den Banken wegnehmen. Und kombiniert mit der Niedrigzinsphase, das nagt einfach an den Geschäftsmodellen. Und das tut es nicht erst jetzt durch die Digitalisierung, sondern das ist dann vielleicht noch das i-Tüpfelchen on top, was in Anführungsstrichen dann die Spirale noch beschleunigt. Ja. Ich würde die Banken da trotzdem nicht abschreiben. Also
nee, ja, abschreiben würde sie auch nicht, aber man merkt schon, genauso wie bei den Versicherungen, dass die noch ein unglaubliches Automatisierungspotenzial haben, also dass da ganz viel noch automatisiert werden kann, in welcher Richtung auch immer, und da werden ganz einfach ganz viele Stellen wegfallen. Also es ist heute nicht mehr so das klassische Geschäft, dass du zu einer Bank reingehst und dich beraten lässt und was weiß ich, und sitzt da irgendeiner und macht das irgendwie für dich. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich immer an Geldautomaten gehe und dann kann ich immer mit einem Blick so reinschauen in die große Filiale, in der dann da 8 oder 9 Leute drinstehen, da ist keine Sau mehr drin in diesen Filialen. Da ist niemand mehr drin.
Ja.
Das ist tote Hose, das ist total leer.
Unbestritten.
So, und das ist nur das Erdgeschoss. Und dann sehe ich, da gibt's noch einen zweiten und einen dritten Stock. Da frage ich mich, was machen denn die Leute da oben eigentlich alle drin? Ja? Also da ist schon, das hat sich schon stark geändert. Und das ist halt so eine Branche, wo es irgendwie so evident ist. Und Versicherungsbranche gehört sicherlich auch dazu.
Aber das ist die Digitalisierung des Marktes und nicht die Digitalisierung innerhalb des Unternehmens einer Bank.
Ja.
Na, also ich meine, die haben damals schon, klar, die haben heute die Filialen als Problem, gar keine Frage. Mhm. Und die haben auch damals schon immer versucht, dass man gar nicht erst neu geht, sondern das Geld draußen am Automaten zieht, weil es schlicht und ergreifend billiger ist. Ja. Und jetzt ist die ganze Filiale halt im Sinne von Selbstberatung übers Internet schlicht und ergreifend übergeworden, weil für irgendwie Kostenvergleich eines Girokontos muss ich jetzt wirklich nicht mehr in der Bank reingehen oder für eine Standardhaftpflichtversicherung oder was weiß ich was, muss ich auch nicht mehr zum Staatssparkassen, wie heißen sie, Provinzialberater gehen. Also das ist einfach.
Ja, da haben sich ganz neue Dienstleister herauskristallisiert, die genau dieses Geschäft übernommen haben. Die sagen, wir machen das einfach mal transparent.
Genau, und aber das ist eine Digitalisierung von außen, die Bank natürlich auch wieder mal verpennt hat, aber diese 4.000 zitierten Stellen, die sind nicht gefallen, weil die Digitalisierung innerhalb einer Bank dazu geführt hat, sondern weil das Geschäftsmodell per se in Schwierigkeiten kommt und weil der Markt an ihnen vorbeirascht, um es mal plump zu sagen.
Ja, das ist richtig, genau.
Ja.
So, nächstes Thema.
Zack, Haken dran.
Du warst auf der ITSA.
Ach so, sollen wir auf die ITSA springen?
Ja, kannst du machen.
Ja, kann man machen. Ja, stimmt, wir waren auf der ITSA. Auf der ITSA war es, also Moment, ich bin hier ein bisschen, stopp. Ich muss gerade mal schauen, wo ich meine Notizen habe, die ich eben aufgemacht habe. Wir waren auf der ITSA, das war vor 4 Wochen. Das war Anfang tatsächlich Anfang Oktober.
Also die große IT-Security-Messe
in Nürnberg. Die ITSA hatte vorweggeschoben eine sehr, sehr intelligente Kampagne gemacht, also eine sehr intelligente Bewerbungs- und Einladungskampagne, wo man sich für verschiedene Dinge eintragen und registrieren musste und dann Freitickets bekommen hat. Die haben so eine Kampagne gemacht, IT Heroes. Das sind halt die Leute, die heldenhaft gegen Computerbedrohungen kämpfen und die dann auf der war eine wirklich nett gemachte Einladung. Sie war mehrstufig, das heißt, du hast die Einladung gekriegt, die gab's elektronisch und tatsächlich noch per Papier. Du hast dich angemeldet in dieser Community, du registrierst dich auf Twitter und für Newsletter und am Ende vom Prozess fällt eine Freikarte raus. Eigentlich ganz schön gemacht und die Berichterstattung im Vorfeld und der Newsletter sind alles Dinge, die ganz nützlich sind, um die Messe vorzubereiten. Wie nützlich das im Nachgang ist, ist eine ganz andere Frage. Auf der Messe war unglaublich viel los, erheblich mehr als im vergangenen Jahr. Und im vergangenen Jahr haben die schon deutlich aufgedreht gehabt. Die Messe ist erweitert auf 3 Hallen. Vorher waren es 2. Die Ausschilderung innen drin war ein bisschen mäßig. Das heißt, man hat die eine Halle eigentlich gar nicht so richtig gefunden. Wenn man aber erst drin war, ging das ganz gut. Auf der Ausstellung vertreten waren von den Ausstellern her natürlich die üblichen Verdächtigen an Security-Herstellern. Tatsächlich alle wesentlichen Security-Distributoren inklusive der Broadliner mit ihren spezialisierten Security-Abteilungen. Und auf der Ausstellung waren noch stärker als im vergangenen Jahr IT-Systemhäuser, spezialisierte Security-Häuser, Security-Consultants als Aussteller mit eigenen Ständen. Wirklich gut. Das heißt, bist du als Business-Entscheider hingekommen mit einem Anliegen, ich mache mich über IT-Security schlau, hast du bandbreit das gesamte Themenspektrum abgedeckt gehabt von allen wesentlichen Anbietern, von den ganz Großen bis hin zum Systemhaus, der dann sagt, alles klar, du sitzt in der Nähe von Nürnberg, ich sitze in Nürnberg, wir kommen vorbei und schauen uns an, was du für Anforderungen hast. Wir hatten über die ganze Veranstaltung sehr viele, sehr ernsthafte Gespräche. An den Ständen war zum Teil richtig die Hölle los. Das heißt, die Aussteller haben berichtet über Anzahl ausgefüllter Lead-Anfragen, also Leads, im dreistelligen Bereich, was man auf so Messen normalerweise gar nicht so hat. Das heißt, das Thema wurde super getroffen. Es gab einige größere Themen. Das eine war Datenschutzgrundverordnung, mit der die meisten recht wenig anzufangen wissen. Die wissen zwar, dass man was tun muss, aber eigentlich gar nicht, was und wie ernst das alles ist. Und da ist so ein großes Fragezeichen. Was man deutlich feststellt, ist, die Bedrohungssituationen nehmen zu, gerade mit Ransomware. Das heißt, es passiert doch relativ viel und es wird viel drüber nachgedacht, was man tun muss, um sich zu schützen, aber auch, was man tun muss dann in der Kommunikation. Das heißt, was muss ich tun, wenn was passiert ist? War ebenfalls ein großes Thema. Dann gibt es natürlich neue Sicherheitstechnologien, die auch ein Thema gewesen sind. Insgesamt eine sehr, sehr gelungene Veranstaltung. Wir sind 2 Tage hingefahren mit Option auf den 3. Und tatsächlich waren wir am 3. Tag zumindest auch noch einen halben Tag auf der Messe. Da hatten wir dann noch einen Termin in Nürnberg. Also es war eine richtig gelungene Veranstaltung. Komplettes Gegenprogramm zu so Großveranstaltungen wie CeBIT und IFA, die ja völlig zerfusselt sind und bei denen es um alles Mögliche geht und eigentlich um gar nichts. Es ging fokussiert um Security. Du hast alle Leute da gehabt und die haben miteinander gesprochen. Sehr viel gewerbliche Endkunden, sehr viel große Endkunden von großen Versicherungen und. Also alles, was Rang und Namen hat, war tatsächlich vertreten, nicht nur von Herstellerseite. Zeigt für mich, dass zumindest momentan noch miteinander zu sprechen auf solchen Veranstaltungen tatsächlich einen Wert hat.
Absolut.
Fand ich absolut toll. Ist was total anderes als die, wenn man sich dann überlegt, was passiert eigentlich auf der CeBIT, da passiert ja auch einiges, dann machen die irgendwie was total anderes, aber der Fokus ist gar nicht so da. Und so dieses Thema, so die Geschichte, wir treffen uns mal zum Thema Computer in Hannover, ist halt nicht so angesagt wie, wir sprechen tatsächlich über IT-Sicherheit und über alles, was damit zusammenhängt, fokussiert mit allen wichtigen Leuten in Nürnberg.
Mhm. Apropos CeBIT, ist da, die findet ja nächstes Jahr irgendwann im Sommer statt jetzt, ne?
Die CeBIT findet nächstes Jahr im Juni statt.
Gibt's da schon irgendwelche Details?
Drück mal auf die Kapitelmarke, Schwind. die Details, die ich bis jetzt gehört habe, ist, die CeBIT findet im Juni statt. Es gibt irgendwelche Großevents und Konzerte. Das letzte, was ich gelesen hatte, war, dass irgendein Promi-Musiker im Rahmen der CeBIT spielt. Ich habe vergessen, welcher.
Helene Fischer.
War schon ein anderer, war relativ groß. Aber da bin ich irgendwie nicht so Kernzielgruppe. Und das, wofür ich eigentlich Kernzielgruppe bin, das heißt Planet Reseller, was ja sehr gut funktioniert hat, wo sich der Channel immer komplett getroffen hat, wo man einfach an einer Anlaufstelle fokussiert jeden getroffen hat, um mit dem 3 Takte oder 5 Takte zu reden und was auszumachen und sich abzudaten, wird es in der Form nicht mehr geben.
Tatsächlich.
Es soll es in Halle 13, soll es sowas Ähnliches geben, allerdings nicht geschlossen und ganz in der Nähe des AVM-Stands, auf dem wahrscheinlich dann der Bär steppt und
ja, doch grundlegende
Und ich denke an ruhige Unterhaltung wird da schwerlich zu denken sein. Ich weiß es aber nicht. Ich lasse mich überraschen, wie es dann wirklich aussieht. Aber das war so die letzte Information, die ich gehört habe.
Was gibt dir das für ein Gefühl? Also
ich hatte letztes Jahr schon das Gefühl, als ich von der Messe runtergegangen bin. Das war so ein bisschen wie, jetzt hat gerade die Freundin mit dir Schluss gemacht.
Das war meine letzte Messe.
Das war's jetzt eigentlich. Hier komme ich, glaube ich, nicht mehr so schnell hin. Das war das Gefühl, was ich letztes Jahr schon hatte, nach dem, was die halt so angekündigt haben. Das Gefühl verfällt, also wir fahren wahrscheinlich hin. Wir werden hinfahren. Werden wir einen Tag hinfahren? Letztes Jahr waren wir 4 Tage, weil es sich einfach gelohnt hat, einen Tag länger zu machen, weil halt alle Leute da waren. Wird dieses Jahr wahrscheinlich nicht passieren. Vielleicht verkürzen wir den einen Tag auf, fahren wir dann abends halt wieder zurück. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Mhm. Es klingt nicht gut. Mhm. Ja, es klingt nicht gut. Und was ich auf der IFA gesehen habe, die kurze Zeit, die ich da war, das ist halt so ein Getümmel, wo, ja, ich glaube, so Messegesellschaften sehen die Welt einfach anders, als wir die sehen. Das Ziel der Messegesellschaft ist es, durch Füllen eines Messegeländes, wie auch immer, möglichst viele Menschen in eine Stadt zu bekommen, dass halt die Wiesen reinkommen, sage ich mal, so im Jargon der 70er.
Ja, ja.
Und wie die CeBIT das jetzt, wie die CeBIT oder die Deutsche Messe AG das zur CeBIT jetzt löst, ich bin gespannt. Man hat ja ein großes Messegelände, man könnte ja sowas wie eine riesen Event-Location draus machen. 27 Partys in 27 Hallen mit einem Top-Act jede Woche, jeden Tag einen anderen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Offensichtlich scheinen ja so Spezialmessen, die auf ein bestimmtes Thema fokussiert sind, besser zu funktionieren als so ein generalistischer Ansatz, ne?
Hundertprozentig.
Also das hattest du ja auf der CeBIT eh nicht mehr. Ich meine, wir erinnern uns alle noch dran, dass da bestimmte Hallen gab, da stand außen irgendwo so ein Motto dran, ne, was es hier drin zu sehen gibt. Da bist du dort rein, aber wirklich einen umfassenden Auftritt hattest du ja da auch nicht, ne.
Ja, waren halt so, Computer.
Ja, war halt so der ein oder andere da, aber du konntest dich jetzt auch nicht wirklich darüber informieren, ne. Das ist alles so total zerfasert und, ja, da fehlt so wirklich der Fokus und das kriegst du halt dann
die Linie, ja.
Wenn du dich da zum Thema Sicherheit informieren willst, bist du ja auf einer Veranstaltung wie der ITSA einfach besser aufgehoben, ne? Ja. Ja, das glaube ich schon. Ja, bin mal gespannt, ob ich jemals noch auf die CeBIT gehe.
Also es war auf der ITSA eine unglaubliche Gesprächstiefe, muss man wirklich sagen.
Ja, weil da sind halt die ganzen Spezialisten da, ja, richtig, ne? Alle, die ja halt zum Thema Security etwas zu sagen haben oder
ja.
Leuchtet ein.
Also da waren auch die, auch so, wenn es so Produktdemos oder an diesen Infopunkten, war es wirklich eine erstaunliche Informationstiefe, die man bekommen hat. Mhm. Das war zum Teil auch zu viel. Mhm. Da waren halt Leute, die haben es dann wirklich gewusst und die haben es dann auch gesagt.
Ja, ja, klar.
Aber hey. Ja. Ach, interessant, auch für etliche Anbieter, die noch nicht auf dem Markt sind. in Deutschland oder die in Deutschland gerade anfangen, ist die Itza tatsächlich ein wichtiger Anlaufpunkt gewesen oder ein wichtiger wichtiger Aufschlag. Mhm. War wirklich gut.
Okay. So, Andreas, du hast ein paar Google-Themen eingetragen heute in die Themenliste. Startup with Google.
Ja, ich habe einfach mal reingepostet, was man so bequatschen könnte, ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Reihenfolge. Mhm. Ja, wir haben ja zusammen entdeckt, dass vor einiger Zeit, einigen Wochen, Google quasi einen zusammengestellten Leitfaden rausgegeben hat für Startup-Unternehmen. Ne? Hast du, glaube ich, entdeckt.
Genau, die haben so eine Landingpage gemacht, ne? So, wo sie ganz gezielt Startups ansprechen.
Fand ich genial. Also wir wissen ja alle, dass Google unendlich viele Produkte hat, aber ich stelle auch so an mir selbst und auch im Umfeld immer wieder fest, dass nicht jeder erstens über alle Produkte Bescheid weiß, zweitens schon gar nicht weiß, wo er sie findet. Also selbst mit Googlen findet man sie teilweise nicht. Und die dann mal so thematisch aufzudröseln nach Unternehmensbereichen. Und meines Erachtens nach ist das einzig Irrenführende hier, was Google macht, nämlich dass es sagt, ich sortiere dir mal für Startups die Produkte. Also das Startup kann man meines Erachtens nach komplett rausstreichen. Das ist für jedes
Unternehmen
super, super wertvoll. Mhm. Und ja, also hat quasi einen eigenen Bereich aufgebaut, wo sie sagen, Tools, die es eben von Google gibt, für unterschiedliche Bereiche im Unternehmen. Also beispielsweise alles, was wir dir bieten zum Thema Produktentwicklung, Build a Product, ne? Oder alles, was wir an Tools haben zum Thema Analytics. Oder alles, was wir an Themen haben oder Produkten haben zum Thema Hosting und Storaging. Und so weiter und so fort. Genauso wie auch Dinge, die ich selbst jetzt bei Google nicht vermutet hätte, wie Monetize Your Product. Fand ich auch ziemlich cool. Ne? Mhm. Einfach mal helfen, Geschäftsmodelle aufzubauen. Also wie komme ich, bisschen salopp gesagt, von der Idee zu Euro auf Konto. Fand ich total genial. Und eben nicht nur ein Blog, sondern halt auch wirklich mit Unterstützungstools, mit Werkzeugen, wie ich ein Software-Geschäftsmodell aufbaue beispielsweise.
Ja, das ist so das erste Mal, dass Google es tatsächlich geschafft hat, seine ganzen Services und Dienstleistungen und alles, was sie haben, und das ist ja wirklich nicht gerade wenig. Also die meisten kennen ja immer nur
Wahnsinn.
So Google als Suchmaschine und vielleicht noch Google Drive und
G Suite
vielleicht
Analytics
noch ein bisschen.
Noch.
Ne? AdWords ist noch so immer so ein bisschen ein Begriff. Aber wer wusste beispielsweise, dass Google ein richtig fettes CRM-System hat namens Prosperworks?
Ja. Gut, ist ja erst seit 3 Monaten draußen.
Ja, aber ich meine, die haben dort unglaublich, was die an Produkten haben und an Portfolio haben. Und da haben sie es jetzt das erste Mal geschafft, so eine Art Landingpage zu machen, wo sie einfach mal ihre ganzen Leistungen schön zusammenfassen und du halt auch angesprochen wirst als Unternehmen oder Unternehmer und sagst, ja, hast du deine verschiedenen Bereiche, die du alle so spielst im Unternehmen und das sind die Services, die wir dir dafür anbieten.
Alles kannst du mit uns machen.
Du kannst ja alles mit uns machen.
Von A bis Z.
Genau.
Brauchst alles, eigentlich gar nicht. Alles auf Google-Plattform. Ja. Das ist schön gemacht.
So, und was ja das Schöne ist, dass die ganzen Produkte alle miteinander spielen. Ja, also, dass dies alles synchronisiert ist, Informationen von dem einen Produkt zum anderen rüberwandern können. Also sei es nur damit angefangen, dass man halt seine Kontakte irgendwo liegen hat, ja, und die hast du halt dann überall zur Verfügung und. Also es gibt ganz viel, wie das integriert ist. Also absolut sehenswert. Die Webseite heißt startup.google.com. Mhm. Kann man mal drauf gehen. Ja.
Und also was ich mir angeschaut habe, sind zwei Bereiche, von denen ich extrem wenig Plan habe. Mich aber total fasziniert haben, wie verständlich die aufbereitet sind, so dass ich das so einigermaßen verstehen konnte. Ne? Das ist einmal das Tool Google Cloud Machine Learning API.
Okay.
Und das andere ist Google Cloud Machine Learning Engine. Und natürlich darfst du das schamlos nutzen. Und das ist echt der Wahnsinn. Also diese Cloud Machine Learning Engine, die bietet dir beispielsweise die Möglichkeit, das ist ein Machine Learning Algorithmus, den du nutzen kannst, um beispielsweise ein neuronales Netz selbst aufzubauen, beziehungsweise im Vorfeld zu simulieren und damit unglaubliche Datenberge, die du als Mensch oder auch als irgendwie BI-Software nicht gestemmt bekommst. Einfach das ganze Web quasi durchzuarbeiten mit Milliarden von Datensätzen. Und auf die Art und Weise ja Intelligenzen bauen kannst. Ich fand das total erschreckend, wie einfach das ist. Also ich habe es jetzt nicht komplett durcharbeiten können, da fehlt mir dann einfach auch das Know-how, aber ich glaube, wenn ich mich da 2 Wochen mal echt Vollzeit eingraben würde, ich würde was rauskriegen. Und das finde ich fantastisch.
Das ist schon stark.
Ich komme nicht aus der Entwickler- und Programmiererumgebung, bin halt so ein einfacher Softwareverbinder. Weil wenn ich in die Lage versetzt werde, Cloud Machine Learning in Verbindung mit der Nutzung von neuronalen Netzen mit Clicky Bunti sozusagen aufzubauen, ey, was für eine geile Zeit leben wir, das ist irre.
Ja, das stimmt.
Das ist sensationell.
Ja. Nee, das haben die wirklich ganz ganz hervorragend gemacht. Was auch sehr schön ist, sie haben so Best Practices auch noch sich rausgesucht, also so themenspezifisch, hier zum Beispiel verstehe deine Kunden, ja, wie sind die unterwegs, was wollen die eigentlich, wie kannst du das messen, wie kannst du da die richtigen Produkte dann dafür schnüren, wie kannst du es besser machen oder finde die richtigen Leute, finde die richtigen Mitarbeiter. Wie kannst du dafür sorgen, deine Umsätze zu steigern? Auch das Thema Raise Funds, also wie kommst du an Drittmittel unter Umständen ran? Also lauter solche Themen haben die dort aufgemacht und das ist wirklich sehr, sehr schön. Drunter gepackt haben sie noch eine Community, wo man sich quasi eintragen kann und dort Fragestellungen reingeben kann und so weiter, in der Hoffnung, dass da dann weitergeholfen wird. Und das ist halt schon charmant, weil das kriegt ja jeder mit, egal ob jetzt Startup oder gefestigtes oder älteres Unternehmen, bist du immer wieder in der Lage oder bist du immer wieder vor der Herausforderung. Du brauchst jetzt für eine bestimmte Sache, die du vor der Brust hast, brauchst du irgendwie eine Lösung, brauchst irgendein Tool oder brauchst irgendwie eine Software, die das irgendwie ablöst. Ne? Ja, bei Google findest du halt mittlerweile so ziemlich alles.
Ja.
So, und das haben die jetzt erstmal erkannt für sich, ne?
Habt ihr euch das Google Hire mal näher angeschaut?
Ja, ich habe es mal geschaut. Es gibt es also aber derzeit nur in Amerika, glaube ich, ne?
Ja, aber du kannst jetzt eben auf der Tool-Plattform von Google dir das schon anschauen. Also es funktioniert im Prinzip, kannst du sagen, wie ein CRM-System. Du legst dir quasi den Prozess der Akquise eines Mitarbeiters an, so ähnlich wie bei Prosperworks oder wie bei Pipedrive oder vergleichbaren Systemen. Und dann hast du alle Tools da, um tatsächlich Kandidaten-Nurturing zu betreiben. Also du sagst, okay, der passt in mein Beuteschema, der arbeitet aber heute noch woanders und sagst so, keine Ahnung, auf Sicht von 12 Monaten will ich den aber haben. Und dann baust du dir ein komplettes Content-Management auf, wo eben der Kunde der zukünftige Mitarbeiter ist. Ist der Oberhammer. Also geil gemacht auch wieder.
Ja, ah, interessant.
Neben vielen anderen Funktionen natürlich noch.
Was sie noch nicht gemacht haben, ist so die einzelnen Sachen ein bisschen zu bündeln und da so Pakete zusammenzustellen, dass du sagen
kannst. Doch.
Ja, ich habe
zumindest noch nicht gefunden. Thematisch sortiert auch.
Thematisch haben sie sortiert, aber was das dann kostet und wie ich da dran komme.
Ach so.
Und das, was weiß ich, so wie es halt bei der G-Suite machen, dass du halt sagst, gibt's Modell 1, 2, 3, ja, da hast du Desktop mit dabei, da hast du die Tools mit dabei, in der zweiten Variante hast du die Tools noch mit dabei, in der dritten Variante hast du die Tools noch mit dabei und kostet irgendwie 8 € pro Monat, das haben sie noch nicht.
Ja, also, es gibt so eine komplette Produktliste.
Ja. Aber es ist zumindest schon mal sehr interessant zu sehen, was die da mittlerweile alles am Start
haben. Es ist auch ganz schön, als Inspiration, wenn man selber seine Angebote so sich von außen anschauen will und so ein bisschen durchstrukturieren. Weil das ist ja wirklich zielgruppenspezifisch genau schön aufbereitet.
Ja. Also Google Hire kann ich echt nur jeden HRler empfehlen, sich dringend anzuschauen.
Mal anzuschauen, das ist, was da um die Ecke kommt. Ja.
Auch das Applicant Tracking, also so wie du halt heute Tracking betreibst von einem potenziellen Kunden im Web, haben die ein komplettes Tool mit dabei in dem Google Hire für Applicant Tracking.
Ja, glaube ich.
Das ist, ja.
Ja, die denken da viele Sachen einfach nochmal neu.
Das Candidate Discovery, das ist auch ein Bereich von dem, da machen sie halt genau das, was man aus HR-Abteilung und auch, glaube ich, aus zulieferndes Unternehmen, also Headhunter oder wie auch immer die Unternehmen heißen, so einfach nicht mehr schaffen kann. Nämlich mit Big Data und mit KI weltweit oder länderbezogen, das wird wahrscheinlich konfigurierbar sein, passende Profile quer durchs gesamte Web zu scannen und eben nicht nur über Plattformen, sondern wurscht, wo du ein Profil herkriegst, ne? Das fand ich auch,
wenn man sich anschaut, wie viele Leute Google wie gezielt einstellt. Und ich kenne auch Leute, die hier in München bei Google arbeiten und ein bisschen den Zulauf, den Google hat von Bewerbern, dann denke ich, das ist ein Best Practice. Die haben das als internes Tool entwickelt und dann auf den Markt gebracht. Das ist schon interessant, weil letztendlich das ist ja von dem, was man in dem Tool liest, so ein bisschen wie Vertriebsmethodik oder so Account-Based Marketing-Methodik auf Mitarbeitersuche.
Genau.
Gestimmt. Das ist ja exakt dieses. Genau.
Ja.
Das ist so Vertriebsmethodik, raffiniert im Prozess gebracht auf. Das ist gut.
Genau.
Das ist echt gut. Und das ist wirklich so ein bisschen um die Ecke gedacht.
Ja, es hat vier Bereiche, nämlich einmal das Discovery, Candidate Discovery, dann das Applicant Tracking, Candidate Nurturing und dann ist es komplett verwoben natürlich mit der G Suite.
Mhm. Ja. Also ganzen E-Mails, Kalendereinträge, Termine ausmachen und so weiter, Formulare und so weiter und so fort, ist alles du komplett Termine in einer Lösung drin, ne? Ja. Hast du nicht mehr dieses ständige Ping-Pong und das merken wir ja auch, wir haben ja auch ein Tool am Start bei uns, das heißt You Can Book Me. Es erzeugt letztlich einen ganz einfachen Link, den wir bei uns in der Signatur drin haben und da kannst du draufklicken und dann können wir vorgeben, zu welchem Thema möchtest du mit uns sprechen oder was brauchst du von uns. Dafür brauchen wir eine Stunde, dafür brauchen wir zwei Stunden, wie auch immer. Legst du dann so Formate im Prinzip an und dann sagt er, ja, ich möchte dieses und jenes und dann zieht der sofort in meinen Kalender hinein, wo freie Slots sind und bucht sich dann ganz einfach ein. Er kriegt eine Kalendereinladung, ich kriege eine Kalendereinladung, der Termin steht fest drin. Wir haben einen Link hinterlegt zu Google Hangouts, sodass wir da gleich direkt zusammenkommen. Und dieser ganze Ping-Pong, Terminabstimmung, ja, vor allen Dingen, wenn mehrere Leute noch dran
beteiligt sind. Ah, das ist ja leidige Geschichte, ja. Das
fällt halt komplett weg, ne? Ja. Also da telefoniert man dann irgendwie eine halbe Stunde, um irgendwie einen gemeinsamen Termin zu finden. Also sowas entfällt. Also es gibt's alles. Und das muss man halt einfach nur mal für sich verwenden, aber man kommt da einfach viel, viel schneller voran. Und wir haben ja derzeit Pipedrive bei uns im Einsatz als CRM-System, mit dem wir eigentlich auch wirklich zufrieden sind. Aber wir liebäugeln auch schon ein wenig mit Prosperworks jetzt.
Echt?
Mhm, ja.
Das ist interessant. Würde ich jetzt mal sagen, ist ziemlich untertrieben, ne? Also
liebäugeln.
Die Entscheidung ist gefallen. Es gibt nur ein paar Features, die das Prosperworks derzeit noch nicht hat. Mhm. Es gibt aber auch ganz klar Dinge, die es heute schon hat. Also beispielsweise das E-Mail-Tracking und die Verwobenheit zum G Suite. Das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil, dass wir heute noch mit Third-Party-Anbietern mit Pipedrive lösen. Ja,
was Frage ist denn, von Monaten. Was ist denn für dich, Andreas, das Key-Feature beim CRM?
Dass es mich in meiner Arbeit unterstützt und mich nicht zum Datensklaven macht. Das ist mit das Wichtigste. Es muss mich und alle anderen in der Arbeit beschleunigen.
Wie würdest du es auf Feature übersetzen? Also was ist das Wesen? Was ist für dich das Wertvollste? Wenn du heute
jetzt in dieser Reflexion Pipedrive zu
Prosperworks. Ja, zum Beispiel. Oder wenn du heute mit Pipedrive arbeitest, wo du sagst, okay, das war bei Pipedrive wirklich so wie ein so
also
dieser Moment so, wow, das ist
warum die Wahl auf Pipedrive fiel und nicht auf irgendein
Ja, zum Beispiel. Oder also wo du dich jeden Tag drüber freust und sagst, schön, dass das möglich ist.
Ja.
Jedes kommende CRM muss das mindestens auch haben.
Das war zu Beginn wirklich was Banales. Also ich hatte damals bei den vorbereitenden Arbeiten zur Gründung von der Industry and Energy mich mit der Thematik Digitalisierung von Vertrieb oder damals hat man noch eher gesagt, Data-Driven Vertrieb auseinandergesetzt und bin da auf ein System gestoßen, das es auch immer noch gibt. Das heißt, Pipeliner Sales. Mhm. Ein österreichisches Produkt, was irgendwie nach USA geswappt worden ist. Und im Jahr 2014 war das eigentlich auch so State of the Art, war ein Problem. Es war halt noch auf der Basis von Installationen, also mit kleinen Service- und Sync-Prozessen unterwegs. Aber von den Funktionen war es so das Beste. Und das hatte schon ganz gute Integrationen, wie Mail-Integration, also Mail-Sync und auch eine Facebook-Integration. Jetzt fragt man sich vielleicht, warum eine Facebook-Integration? Ganz nicht, um irgendwas rauszuposten, yeah, deal made oder so, sondern um Profile zu importieren. Ne? Also das heißt, yes. Ich habe irgendwie einen Ansprechpartner bei einer Opportunity hinterlegt und über die API zu Facebook wird das Profil angereichert. Ich sehe, okay, der geht Tennis spielen, der ist mit dem und dem befreundet, der hat die und die Kollegen. Das fand ich schon ganz cool, aber es war fürchterlich langsam und ich habe damals mir gleichzeitig auch schon Pipe Drive angesehen. Also die Langsamkeit muss ich beschreiben mit, die Außendienstler haben mit der App nichts anfangen können, weil die war umständlich.
Okay.
Und war viel zu kastriert im Vergleich zu der Client.
Zur Vollversion.
Ganz genau. Und das Pipedrive war damals in den Funktionalitäten aber noch so schlecht, dass das nicht in Frage kam. Aha. Ein Jahr später erfolgte der Wechsel weg vom Pipeliner Sales hin zum Pipedrive. Warum? Weil Pipedrive so aufgeholt hatte, rein cloud-basierend und browser-basierend war. Mhm. Und die App, die hat mich schlicht und ergreifend weggehauen, weil die war nämlich wirklich so sensationell, dass ich gesagt habe, okay, mit der kann ein Außendienstler, wenn er quasi fertig ist mit seinem Kundenbesuch, dann sitzt er nicht im Auto. Ich habe das wirklich so gesehen, das ist kein Witz. Sitzt der Vertreter im Auto und füllt irgendwelche Listen aus. Ja, was passiert denn da fortfolgend? Die tippt da abends zu Hause dann irgendwie vor dem Fernseher ab, lustlos. Im Innendienst erfahren sie einen Tag oder zwei oder am Wochenende davon, dann kommen die nächsten Schritte und der Rest wird per E-Mail erledigt. Das oder per Telefon, das ist nicht State of the Art. Und bei Pipedrive hat mir gut gefallen, einfach dieses Prozessorientierte, dass du also wirklich jeden Schritt in Prozessphasen unterteilen kannst und jede einzelne Prozessphase dann wiederum in Workflows designen kannst. Aber der minimalistische entscheidende Impuls war tatsächlich, dass das Pipedrive eine Diktierfunktionalität mit drin hatte. Also ich drücke da auf Plus, ne, und dann lege ich ja eine Aktivität an, also so eine Art Ticket. Was soll das nächstes passieren, egal für wen im Unternehmen. Und bei diesem Plus kann ich eben auch sagen, Diktaphone. Und kann sprechen. Und das ist für so einen Außendienstler eigentlich die pure Freiheit. Ne, der muss sich nicht auf so einer kleinen Tastatur quälen, der muss nicht groß nachdenken. Der druckt auf seinen CarPlay, das macht die Audioaufzeichnung übers Freisprechen vom Auto frei, sagt einfach, was er zu sagen hat, geht auf Speichern sozusagen und in dem Fall war es bei uns so, der Innendienst wusste sofort Bescheid, was als nächstes zu tun ist. Das war bei mir damals der ausschlaggebende Punkt. Ja. Und von dem Punkt weg hat sich das System kontinuierlich verbessert. Und du weißt es ja, ihr habt es ja auch, glaube ich, aufgrund unserer Erfahrungen dann eingesetzt. Wir haben das dann auch ein Stück weit vergewaltigt, nicht nur für den Vertrieb verwendet, sondern auch für Bewerbermanagement oder auch für
Salespartnergewinnung,
genau, oder Referenzen einsammeln, genau. Das hat so allerdings auch seinen Grenzen irgendwann. Ne? Ja, und der zweite ganz entscheidende Effekt oder Punkt, der mittlerweile auch ein Dogma bei uns ist, wie viel Anbieter sich im Third-Party-Shop mittlerweile auf das Produkt aufgesetzt haben. Das ist für uns eins der wichtigsten Dinge, dass ich halt keine APIs programmieren muss, sondern einfach nur ein Token kopiere und go for it oder mich mit Google einlogge und Ende Gelände. Weil wir ganz klar sagen, wir nehmen nur noch an Bord, was die Funktionalitäten abdeckt. Klar, das ist logisch. Aber der zweite gleichgewichtete Blick ist, wie sieht's von der API-Schnittstelle aus? Was leistet die wirklich? Da stecken wir mindestens genauso viel Prüfarbeit rein wie auf die Feature-Thematik. Und wenn es da die Anforderungen nicht erfüllt, dann fliegt's raus. Und in dem Zusammenhang sagen wir, alles, was wir nutzen, muss in 48 Stunden vollständig austauschbar sein, inklusive Prozessdesign in der Software und inklusive Stammdaten und Bewegungsdatenübernahme. Und da fallen viele raus.
Ja, das glaube ich sofort.
Da fallen viele raus.
Nach wie vor.
Ja, weil die Schnittstellen also es geht keiner mehr am Markt, ohne dass er seine APIs offenlegt. Aber wenn du die APIs dann genauer anschaust, sind sie häufig sehr rudimentär. Auch die Slack-Integrationen beispielsweise, die sind meistens maximal so, dass dann in Slack halt irgendwas aufpoppt.
Irgendeine Notification reinkommt.
Das sind so kleine Zaps, aber das ist keine, ja, das reicht oft eben nicht. Naja,
sind wir jetzt
drauf gekommen?
Ja, weiß ich nicht. Irgendwie schon mal über die Prosperworks hat man gesprochen.
Ja.
Und ich finde den Punkt interessant. Ich finde auch den Punkt interessant, diese Diktierfunktion, die du angesprochen hast, weil es im Moment eine sehr, sehr große Diskussion über Voice Interface gibt und Themen wie Voice First und dass sich die ganze Eingabegeschichte Richtung Voice relativ zügig innerhalb der nächsten Jahre verschieben wird. Wo ich mir nicht sicher bin, ob ich das auch so sehe, beziehungsweise ob ich das so sehe und oder gut finde, aber das ist eine andere Thematik und über diese Voice-Geschichte müssen wir im nächsten Cast vielleicht auch mal in die Tiefe ein bisschen sprechen.
Haben wir ja schon mal
ein bisschen. Da wirklich sehr, sehr viele interessante Informationen.
Ja, das geht schneller, als wir alle glauben. Ja,
im Moment ist das rasant. Im Moment ist das ja wirklich.
Ja, und nachdem wir halt sehr stark den Vertrieb digitalisiert haben und dort verschiedene Tools am Start haben, war es für uns halt auch wichtig, dass das an einer Stelle auch wieder gut zusammenläuft. Also wir haben zum Beispiel Leadfeeder mit am Start, wo wir tracken, wer bei uns alles auf der Webseite ist, also welche Unternehmen auf der Webseite sind, das ist ja natürlich nicht personalisiert. Aber wir sehen halt, ob bestimmte vertriebliche Aktivitäten, die wir im Vorfeld gemacht haben, zum Erfolg führen, wie stark sich Leute da mit dem Thema auseinandersetzen. Und es gibt halt immer einen Ping zurück in Vertrieb. Ja. Die sind gerade im Moment beschäftigen, die sich offensichtlich sehr stark damit, oder die haben 18 Minuten auf der Webseite verbracht, haben 4 Blogbeiträge gelesen, haben das gelesen und so weiter. Das sind alles ganz, ganz wertvolle Informationen. Und das funktioniert mit Pipedrive halt sehr, sehr gut. Ja. Dass das wirklich alles so nahtlos ineinander greift. Prosperworks geht halt da in einigen Bereichen, ist die Integration noch ein bisschen besser, weil halt das Thema E-Mail da noch sehr stark mit integriert ist, weil das ist Kalender und Termine buchen und so weiter. Was wir heute mit Third-Party-Software noch nachbilden, funktioniert auch. Aber ich glaube, dass Prosperworks ist da schon auf einem sehr aufstrebenden Ast. Also ich möchte nicht wissen, wo die da in einem Jahr stehen. Die geben da echt ganz schön Gas.
Das ist übrigens einer der Punkte, warum wir noch nicht wechseln. In sich geschlossen, Google zu Google, funktioniert natürlich hervorragend, aber die API-Schnittstelle zu Third-Party-Anbietern steht ganz am Anfang. Mhm. Ja. Also ein Leadfeeder würde beispielsweise noch nicht damit arbeiten.
Ach so, und dann kriegt er die Prozesse nicht richtig angedockt.
Ja, unser Anspruch ist, dass wir Transparenz über die Customer Journey haben. Ne? Also das heißt, wenn wir mal ein Beispiel zu nennen, jetzt Kunden im Kaltakquiseprozess antriggern, dann tracken wir halt das Mail-Leseverhalten. Ich will aber auch gleichzeitig sehen, ist der Betreffende auf die Website gegangen und wenn ja, was hat er gelesen? Mhm. Und solche Systeme gibt es ja genügend, aber das Entscheidende für mich ist ja, dass dieser wertvolle Datensatz der Erkenntnis dorthin kommt, wo ich ihn brauche und sinnvoll weiterverarbeiten kann. Ja, und das ist bei mir in der Opportunity von Pipedrive, um dann entscheiden zu können, okay, im Sinne von Inbound-Marketing hat der Kunde eine gewisse Güte und Reife erreicht. Jetzt ändere ich das Verhalten oder eben auch nicht. Es bleibt im Marketing-Automationsprozess eben ein zu treibender Kandidat, in Anführungszeichen Nurturing oder was auch immer dann das Mitteleinsatz da oder das Prozess mit Mitteleinsatz dann zur Abarbeitung kommt. Und klar, es gibt welche, die heute schon mit Prosperworks arbeiten, aber Leadfeeder war bei uns, glaube ich, auch das dritte Tool, was dann letzten Endes zum Einsatz kam. Ist auch nicht ganz günstig. Aber es hat ein paar Features eben, die halt wieder für uns einfach ausschlaggebend waren. Wie beispielsweise, dass es nicht jeden Shot reinschiebt, sondern nur bestimmte Kriterien, die ich vorkonfigurieren kann. Was hat er gelesen? Wie lange hat das gelesen? Bis hin zu erkennt, ob der Kunde schon als Opportunity angelegt ist in Pipedrive und legt nicht eine Doublette an, wo die meisten relativ schwach sind, die pumpen einfach rein, weil diese Lead-Systeme sind meistens darauf angelegt zu sagen, du hast einen Grundbetrag und dann pro 1000 Kontakte. Ja, also haben die Interesse daran, so viel wie möglich Kontakte reinzuschieben. Ja, ja. Genau, und naja.
Das kann man vorstellen.
Ob die wirklich Sinn machen oder nicht, ist dann steht
ganz andere Geschichte.
Ja, ja. Steht dann auf einem anderen Blatt, genau.
Weil wir gerade so schön beim Thema CRM sind, gebe ich gerade noch zwei Geschichten durch, die sich wirklich ganz schön anschließen und auch so ein bisschen den Bogen schlagen. Das eine ist, dass sehr viel mittlere und inzwischen auch kleinere Systemhäuser auf der Suche danach sind, nach Möglichkeiten, ihre Prozesse zu professionalisieren und sich auch sehr gezielt CRM-Tools anschauen. Früher stand er eher im Fokus so Service-Systeme, Ticketing-Systeme, solche Geschichten, wie auch Service abzurechnen ist. Inzwischen geht's auch sehr stark da Richtung CRM und Richtung integrierter Prozesse. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache, die ich total spannend finde, vielleicht finden sie nur ich spannend, aber ich habe es neulich gelernt und fand es dann wirklich sehr spannend. Ihr könnt euch doch erinnern an diese Diskussionen, die wir in unserer Branche ewig schon haben, über Leads und Leadgüte und Leadmanagement und Leadweiterverarbeitung zwischen Hersteller und Partner. Mhm. Das ist doch eins der Reizthemen überhaupt immer gewesen. Ja. Der Partner generiert Leads, der Hersteller generiert Leads, die Partner fassen die nicht an, man kriegt es nicht vernünftig abgearbeitet,
genau.
Oder die verkaufen irgendwas anderes da rein und alles ganz fürchterlich. Fragst die Partner, die sagen, die Leads vom Hersteller alle komplett grauenhaft und das geht ja alles gar nicht, das ist ja alles viel zu aufwendig und viel zu viel Taube dabei und so. Mhm. Diese Diskussion hat inzwischen sehr abgeflaut, also man hört da deutlich weniger. Was tatsächlich daher kommt, also es war dann immer die Frage, wie dieses Lead-Management, wie machen wir das zwischen Partner und Hersteller? Und tatsächlich ist es so, dass gerade bei den großen Herstellern die Partner überwiegend, wenn nicht gar vollständig, im CRM des Herstellers die Leads abarbeiten. Das heißt, die Hersteller holen die Partner wirklich in ihr CRM rein. Darin wird gearbeitet. Da siehst du den Status jederzeit und weißt exakt, was los ist und kannst auch sagen, wie gut das Lead war und was tatsächlich erfolgt ist.
Da sind wir selbst gebeuteltes Opfer.
Ihr arbeitet im die Schattenseite der Geschichte, jetzt lass mich das noch ausführen. Die Schattenseite der Geschichte ist, dass etliche Partner sagen, im CRM des Herstellers zu arbeiten, ist grauenhaft, es ist groß, es ist umständlich, es zerstört unsere Effizienz und Effektivität.
Du kannst dem Kind einen Namen geben, es heißt Salesforce. Genau.
Und Salesforce ist meistens der genannte. Ja, das stimmt, sowieso. Andreas. Yes, du hast recht. Bei Salesforce kannst du ja sehr einfach Lizenzpakete dazu kaufen. Dann gibt es viele Lizenzen, die dann an deine Partner aus.
Ja, es ist eins der wenigen Systeme, was eben mandantenfähig ist. Genau, ne? Ja. Aber nur weil es mandantenfähig ist, heißt nicht, dass es auch beherrschbar ist. Ich habe es ja, glaube ich, schon mal erwähnt, dass ich jemanden kenne, der bei Salesforce im Vertrieb arbeitet und um seine Leads zu verwalten, Pipedrive sich privat
ist nicht leistet. Wahr.
Doch. Habe ich doch schon mal erzählt, oder?
Nee. Nein, nicht
leider. Okay. Zumindest nicht öffentlich, glaube ich. Das lässt tief blicken.
Und wenn schon, das ist eine Geschichte, die kann man immer wieder erzählen.
Ja,
Salesforce ist schon groß und schwierig, ist richtig.
Ja. Ja, also eigentlich mag man nicht damit arbeiten.
Echt? Gut, das ist natürlich auch Salesforce ist eine ganze Namenshaube über vielerlei verschiedenste Produkte.
Richtig, ja.
Aber ich meine jetzt den CRM-Teil und zwar den über mandantenfähige Administration. Mhm. Der ist kein Spaß. Mhm. Ja,
so
wir waren aus. Thematisch bei Google Startup.
Genau, und sind von da dann zum Thema CRM abgedriftet. Mhm. Und das ist ganz schön. Und ich schlage jetzt den Bogen noch zurück zur ITSA in Nürnberg,
ja.
Was nämlich total interessant war. Auf der ITSA in Nürnberg gab es dann Hersteller, die haben bei Leads sehr klassisch gearbeitet, nämlich mit Papier. Es waren etliche, wo du dich dann fragst, okay, was passiert dann? Und es gab von der ITSA auch ein Erfassungstool, was so ein Scanner, da konntest du dann das Namensschild abscannen von dem Interessenten bei dir am Stand. Allerdings hat der Erfinder des Tools nicht so richtig nachgedacht, weil du hast die Leute zwar abknipsen können, über einen irgendeinen Code, der auf dem Namensschild ist. Also das geht gut. Mhm. Du konntest aber das Lied vor Abspeichern nicht mehr bearbeiten. Das heißt, du konntest nicht die Notiz dazu machen. Ah, Raum war am Stand, morgen anrufen und ihm die Welt erklären.
Ja, das ist ja blöd. Mhm.
Ja, das war wirklich blöd.
Ja, das ist ja blöd. Mhm.
Und das hat, ich war an einem Stand und die haben gesagt, ja, das, ihre Zentrale hat gesagt, die sollen das so machen und die sollen das benutzen, weil das gut ist. Hat er gesagt, okay, ich knipse dich jetzt ab, aber was du dann von mir wolltest, weiß ich im Zweifelsfall nicht mehr. Mhm. Was natürlich total bitter ist. Mhm. Gut, auf der anderen Seite gab's dann Hersteller, die gesagt haben, boah, wir haben so viele Leads gemacht auf der Messe. Wir wissen gar nicht, wie wir das hinten dran wegarbeiten sollen. Und wenn es nur ist, die Leads ins System reinzukriegen. Mhm. Ja. Das ist schon interessant. Und das hörst du bei Messen wirklich sehr, sehr selten. Sehr, ja, selten. Das ist nicht mehr so. So, jetzt haben wir da den Bogen auch noch gekriegt.
Ja. Ja, wir können ja noch ein bisschen beim Thema digitalen Vertrieb bleiben.
Wir können, es gibt zwei Möglichkeiten abzuzweigen, entweder zum digitalen Vertrieb bleiben oder, da würde ich gern abzweigen, das müssen wir aber nicht sofort tun, nachdem wir darüber gesprochen haben, dass Google die Angebote in Deutschland ausbaut, würde ich gern vielleicht noch irgendwann drei Takte zu Alibaba sagen, die in Deutschland auch am Start sind.
Ja, wollte ich auch.
Ja, dann passt das doch.
Ja. Ich hatte noch
Google bietet Cloud-Dienste
auf deutschen Rechenzentren.
Genau, das ist das eine. Genau, da bin ich drauf gekommen.
Ja, das fand ich eine sehr konsequente, logische neue Meldung. Also logisch, warum? Weil ich glaube, sie ist getrieben von der GDPR Gesetzesänderung, also Stichwort, was sagt man denn da, neuer Datenschutz, der irgendwie per Ende Mai nächsten Jahres in Kraft tritt und zahlreiche Unternehmen vor nicht unerhebliche Herausforderungen stellt. Und in dem Zusammenhang fand ich die Meldung schon interessant, habt ihr auch sofort an unsere Kunden sofort rausgegeben. Google bietet Cloud-Dienste aus deutschen Rechenzentren an. Noch nicht näher spezifiziert, wo und mit wem, aber es wird auf jeden Fall mal für die Dachregion, tatsächlich auch Deutschland, Österreich, Schweiz getrennt, Cloud-Dienste regionalisiert eben geben. Und das ist sicherlich eine gute Entwicklung für das ein oder andere mittelständische Unternehmen, das vor der Herausforderung immer noch steht, Daten eben im eigenen Rechenzentrum beheimaten zu wollen oder zu müssen oder wie auch immer. Mhm. Ist aber nicht der einzigste natürlich. Amazon hat da auch nachgezogen. Und
und jetzt eben noch Alibaba.
Und ne? Microsoft, genau. Alle werden das machen, weil das Gesetz die letzten Endes dazu zwingt.
Ja.
Und für mich ist damit die letzte Ausrede genommen worden, für ein Unternehmen nicht in die Cloud zu gehen. Und wie ihr ja wisst, bin ich ja strikter Cloud-Verfechter aus Sicherheitsgründen, aus Datenschutzgründen, aus Gründen der einfach des modernen Arbeitens heraus, der Ortsunabhängigkeit, der Geschwindigkeit. Ich bin fest davon überzeugt, dass bestimmte Dinge heute einfach nicht mehr möglich sind, wenn man nicht cloudifiziert arbeitet. Aber es wird jetzt zu weit führen. Das ist meine persönliche Meinung.
Ja.
Aber das finde ich grundsätzlich erstmal als Begleiterscheinung einer eigentlich ziemlich heftigen Materie, nämlich der, ich kann es immer schlecht sagen, der GD, wie heißt das Vieh?
GDPR,
genau. Wie heißt denn das nochmal aus?
Das heißt Europäische Datenschutzgrundverordnung.
Ja, sehr gut.
Genau.
Ja, genau. Ja. Was der Hammer ist. Ich habe mich da mal ein bisschen eingelesen.
Die Europäische Datenschutzgrundverordnung ist tatsächlich der Hammer.
Also die Website schaut da sehr interessant aus.
Um Gottes Willen. Welche Website?
Orientiert man sich denn da überhaupt?
Nimm die deutsche Seite, da gibt's eine deutsche Seite dafür.
Ja, ich habe jetzt mal umgestellt auf Deutsch, ja, aber.
Es gibt eine deutsche Seite, wo die Gesetzestexte hinterlegt sind, die eigentlich recht übersichtlich ist. wenn man halt weiß, was drinsteht und wenn man das lesen kann.
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten zum freien Datenverkehr. Ab 2018. Aha. Wichtige Eckpunkte. Bürgerrechte, Unternehmensvorschriften, Überprüfung.
Also es lohnt
sich. Ja, 25. Mai 2018 tritt in Kraft.
Richtig.
Genau.
Es lohnt sich, lohnt sich tatsächlich zu informieren.
Lohnt ist gut. Also
musst ja.
Und zwar ich sag mal, es gibt ja zwei Aspekte der ganzen Geschichte. Erstens, du musst als Unternehmen compliant arbeiten. Offiziell ab Ende Mai 2018.
Inoffiziell auch.
Inoffiziell geht das ein bisschen anders.
Zur Übergangszeit oder was?
Nein, das ist die Übergangszeit. Ja. Wir sind schon in der Übergangszeit. Wir sind schon lang in der Übergangszeit. Ja. Es hat natürlich keiner was gemacht. Der Status ist, keiner was gemacht ist viel zu allgemein. Großunternehmen sind dabei, viel zu machen. Einige Unternehmen sind anscheinend auch schon relativ weit gekommen. Tatsächlich hinken die meisten hinterher. Wir hatten, ich hatte kürzlich ein Interview mit der zuständigen Partner, mit der für das Thema IT-Sicherheit und unter anderem auch IT-Datenschutz, EU-Datenschutzgrundverordnung zuständigen Partnerin von KPMG, die massiv viel beschäftigt ist, weil sie sagt, sie kriegt heute bei jedem Unternehmen, bei dem sie anklopft, einen Termin auf Vorstandsebene sofort. Mhm. Die Unternehmen wissen, dass sie viel tun müssen. Und die sagt, wenn wir in die Unternehmen reingehen, Stand heute, wenn dann ein Projekt draus wird, Stand heute gehen wir nicht mehr her und sagen, okay, was muss alles getan werden, sondern wir fangen an, zunächst zu priorisieren und sagen, okay, was müssen wir unbedingt gleich machen?
Was können wir noch schaffen?
Was schaffen wir noch bis Ende Mai?
Ja,
was
schaffen wir noch bis Ende Mai? Das Gleiche hat mir Frank Gröbers gesagt.
Es ist ganz krass. Die eine der Geschichten, die in der Datenschutzgrundverordnung sich ändern im Vergleich zu allen möglichen anderen in der Rechtsprechung, ist, die Beweislast wird umgekehrt. Das heißt, ich kann zum Unternehmen gehen und sagen, ich glaube, du machst Unfug mit den Daten. Das müssen auch gar nicht meine sein. Und das Unternehmen muss dann nachweisen, dass es keinen Unfug mit den Daten treibt. Das heißt, ein Großteil der Dinge, die man tun muss, ist dokumentieren, was passiert überhaupt mit personenbezogenen Daten.
Mhm. Ja.
Das heißt, ein Großteil der Aufgabe ist überhaupt keine IT-Aufgabe. Der IT-Part kommt ganz zum Schluss. Es wird in Nürnberg auf der ITSA wohl auch viel erzählt zum Thema und dann ging es immer um irgendwelche technischen Lösungen. Tatsächlich ist es aber so, die technische Lösung kommt ganz zum Schluss. Zuerst muss man sagen, was sind personenbezogene Daten, mit denen ich arbeite? Wie tue ich das? Wer macht das? Gebe ich die außer Haus? Wenn ja, an wen? Nach welchen Kriterien wird das da verarbeitet? Ist das dokumentiert? Und ganz zum Schluss kann ich dann sagen, okay, es hilft natürlich, wenn die Daten verschlüsselt liegen und. Und da gibt es dann eine ganze Menge technische Lösungen, die dann greifen. Aber eigentlich ist das eine organisatorische Sache. Für die Zielgruppe Channel, also Systemhäuser oder Dienstleister, hat die Sache zwei ganz interessante Seiten. Die eine Seite ist, man macht ja selber sehr viel mit personenbezogenen Daten, muss sich selber sichern. Und macht das auch im Kundenauftrag und muss auch das sicher bekommen. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, die Geschäftschance für Systemhäuser oder IT-Berater schon zu sagen, wir beraten unsere Kunden dabei, ihre Prozesse sicher zu machen, wenn wir den ganzen Prozess einmal durchlaufen haben. Und das ist ein
wesentlicher... Es wird nochmal eine Spirale zugunsten der großen Systemhäuser geben, ne?
Das,
du brauchst schon
ich glaube zugunsten der Spezialisierten und hinten dran vielleicht der Großen. Sobald die Großen Spezialisten haben, also bei der im Moment profitieren die großen Unternehmensberatungen, eine KPMG, die machen da sehr viel, weil die organisatorisch halt fit sind. Und weil die das IT-Verständnis haben. Und das sind die beiden,
Aber denkst du mal, zwei, drei, vier Jahre weiter, dann werden wir das Stichwort Zertifikat haben. Also so wie du heute irgendwie TÜV zertifiziert bist oder sonst irgendetwas. wirst du als Systemhaus in dem Bereich eine gewisse Zertifizierung haben müssen, und hast das ja nicht, bist du für bestimmte Player am Markt einfach raus.
Denke ich auch. Und jetzt werden halt die Grundlagen dafür gelegt. Und deswegen ist das so interessant. Ja. Und es ist wirklich interessant, weil das Wissen darüber, was personenbezogene Daten eigentlich sind, also was da alles zugehört, ist gar nicht so, das ist nicht trivial.
Ja.
Mich hat ein Anwalt, mit dem wir eine Veranstaltung zusammen anbieten, genau zu dem Thema, mich hat ein Anwalt darauf hingewiesen, dass zum Beispiel Logfiles, die von irgendwelchen Netzwerkgeräten mitgeschrieben werden, durchaus zum weiten Teil personenbezogene Daten sind, weil du anhand der Logfiles sehr deutlich nachvollziehen kannst, wer was treibt.
Ja, klar.
Und das sind so Themen, an die keiner denkt. So, wird halt irgendwas gelockt. Und auch interessant, es gibt in Ansbach, stimmt das? In Ansbach eine staatliche Stelle, die Anfragen aufnimmt und die Klarstellungen produziert, was mit welchen Formulierungen gemeint sein könnte innerhalb des Gesetzes. Mhm. Weil der Text halt, wie jeder Gesetzestext, natürlich Interpretationsspielräume zulässt. Mhm. Und der Anwalt sagt, naja, bei Gesetzen ist das immer so, die sind halt mehr oder weniger scharf formuliert, ganz scharf ist es nie formuliert, das ist zu komplex, das geht gar nicht. Es muss immer interpretiert werden, der Interpretationsvorgang passiert vor Gericht.
Genau, wenn halt noch viele Gerichtsverfahren noch geführt werden.
Richtig.
Das ganze Thema Abmahnungen wird wahrscheinlich wieder um die Ecke kommen, ne?
Genau.
Ja, es geht aber nicht anders.
Also ja, es ist ja,
das Gesetz kann ja immer nur ein Rahmen sein, ne?
Richtig, das ist ja der ganz normale Prozess. Also diese Geschichte zu sagen, es muss doch aufgeschrieben, wie bei Spielregeln, es muss doch aufgeschrieben sein, wie es funktioniert. Ja. Das funktioniert bei relativ einfachen Spielen, bei komplexen Spielen schon schwierig und bei einer komplexen Wirklichkeit.
Da bin ich vor ein paar Jahren auch verhauen worden dafür, dass ich gesagt habe, es ist nach wie vor so, dass Winterreifen keine Pflicht sind. Würde ich mal sagen, am Stammtisch behauptet es mindestens mal 9 von 10, oder?
Könnte hinkommen, ja.
Da hat es doch vor irgendwie 2-3 Jahren oder so eine Gesetzesänderung gegeben, die so sinngemäß durch die Medien gegangen ist, Winterreifen sind Pflicht. Und ohne gibt's Punkte und Strafe.
Ja, ich glaube, das hängt ja immer davon ab, also dass du witterungsbedingt die richtige Bereifung sozusagen, also
genau,
so in die Richtung
ganz genau halt
formuliert, nicht als Pflicht, also du musst nicht von 1. Oktober bis zum 31. März Winterreifen haben, so weit ging's nicht, aber
geht auch nicht.
Wenn du halt im November einen Unfall baust, ja, auf glatter Straße und man stellt fest, dass du da mit Sommerreifen unterwegs warst, dann...
Nee, so war's früher, also... Jetzt ist es eben nicht mehr so, dass nur irgendwann was passiert, sondern jetzt, wenn du aufgehalten wirst und der Witterungsbereich passt nicht zu deinem Reifen, dann bist du schon dran.
Ja, okay. Genau.
In Österreich wird das noch deutlich deutlich krasser gehandhabt als hier. Gut, da schneit's auch mehr, da gibt's auch mehr Berge. Also ja, wenn du da liegen bleibst am Berg mit Sommer, das geht gar nicht.
Einspurige Straße ins Tal, schlecht, wenn so ein
Häuschen liegen bleibt. da brennst du besser das Auto ab.
Ja, das stimmt.
Aber das ist schon so. Und dieses Thema Datenschutzgrundverordnung ist ein großes. Wir können da gerne mal ein Special zu machen. Ich stecke relativ tief im Thema, ich kann da ziemlich viel zu sagen. Mhm. Bereite ich gerne mal vor.
So, was machen wir jetzt?
Genau, ich bringe jetzt eine Personalie.
Okay.
Ich bringe jetzt eine Personalie und zwar Also-Personalie, Sabine Hammer, das ist die Vertriebsleiterin von Also, verlässt die Also und wird Anfang nächsten Jahres beim Hersteller auftauchen, sagt aber nicht bei welchem. Personalie Sabine Hammer, weswegen wichtig? Sabine Hammer, ausgesprochener Fan von Channelcast. Ich hab sie getroffen hier gerade um die Ecke in den Eisbach-Studios kürzlich, und zwar einen Tag oder an dem Tag, an dem das publik wurde. Sie hat aber nicht verraten, wo sie hingehen wird, in den Eisbach-Studios auf CANCOM-Veranstaltung.
Vielleicht nebenan, da ist ja Amazon.
gleich nebenan, neben der Amazon-Logistik, neben der Amazon-Frisch-Logistik.
Genau.
Das hier direkt um die Ecke,
ja,
sieht,
ja,
das sieht man.
Ich hab das Gebäude schon hier gesehen, ja.
Ja, das sieht, ja, man
von hier. Bin genau gespannt, wann die starten. Irgendwie ist das noch nicht angelaufen, glaube ich, oder? Oder ist noch ein Probebetrieb, das oder
keine
sowas,
Ahnung,
ne? Also die Auslieferung, so zumindest im Lebensmittelbereich, findet ja alles immer nach wie vor nur vom Hauptbahnhof oder der Arnulfstraße aus statt.
Das also kann möglich sein, das weiß ich nicht.
Oh. Aber es wird da zumindest davon gesprochen, dass Fresh Now auch in München starten wird, ne? Nur weiß niemand, wann es genau sein wird. Genau, so.
Mehr Personalien gibt's nicht.
Nee, mehr Personalien.
Ach, also es gibt zumindest keine. Es gibt garantiert mehr Personalien, aber
bestimmt.
Das war die, die ich jetzt vorne im Kopf hatte,
Aber das finde ich hier noch ganz schön. Fujitsu verkauft PC-Abteilung an Lenovo.
Ja, ich fand den Preis so unglaublich.
157 Millionen.
Das wäre nicht denkbar gewesen noch vor 10 Jahren.
Nein.
Da sieht man mal, welchen Stellenwert diese Produkte noch haben, ne?
Schnäppchen, ne? Wahnsinn. Genau. Wie viel produziert denn Fujitsu noch?
Weiß ich nicht auswendig. Das weiß ich nicht.
Aber Fujitsu, 157 Millionen.
Gehört nicht mehr, auch weltweit nicht zu den Top 5.
Ja, okay, einverstanden.
Aber das ist, es ist wirklich
107,
also mit der PC-Story
so ist
eine Medion doch damals an die Börse gegangen und das waren ja ganz andere Zeiten.
Ja, also 157 Millionen, wenn ich jetzt mal so an die GAFA-Unternehmen denke, ne, die so im Bereich Mergers und Acquisitions zuständig sind. Ich glaube, so ein Deal macht bei denen der Praktikant im dritten Lehrjahr. Ja, das gibt's nicht, Praktikant im dritten Lehrjahr, aber ich glaube, so ein so ein Vordiplom.
Genau, das ist so der Einstiegsvoraussetzung. Mach das mal. Das ist echt erstaunlich.
Das ist doch der Hammer.
Es ist wirklich erstaunlich, wie wenig das klassische PC-Geschäft noch wert ist. Ja gut, es ist hochriskant. Es ist ein schnelles Geschäft.
Geschäft. Ich keinen Plan mehr in dem Business.
Ist ein PC-Geschäft
heute noch hochriskant?
Ja klar.
Warum?
Weil du immer noch Preisschwankungen hast. Du hast Dollarschwankungen. Du hast Komponentenschwankungen. Du musst schauen, dass du einen Teil auf Lager produzierst, aber nicht zu viel. Vor allem nicht das Falsche, weil du sonst drauf sitzen bleibst. Das ist immer noch nicht trivial. Und es steckt ja inzwischen, also was du bei PCs inzwischen siehst, also das hat sich verändert. Was du bei PCs inzwischen siehst, ist, der PC ist weg von der grauen Kiste. Es geht bei PCs deutlich um höherwertige Geräte, ganz, ganz massiv. Die durchschnittlichen Verkaufspreise pro Gerät gehen deutlich nach oben. Das ist so eine Folge dessen, was Apple da macht. Und das auch eine Folge dessen, was Microsoft mit dem Surface vorgelegt hat. Es war doch bis Apple dann kam und bis Microsoft mit Surface nachgezogen hat, ging es doch immer darum, möglichst viele Maschinen möglichst billig und in den Markt drücken. Mhm. Und das ist vorbei.
Ja, zweifelsohne. Also so ein Computer, ich sag mal, vor 10 Jahren war schon ein Hygienefaktor. Was ist heute? Heute, glaube ich, ist das ein Longtail-Business, ne? Das ist ein Nischenprodukt, glaube ich, mittlerweile. Und was ich mich frage, ist, was treibt Fujitsu jetzt dazu, die PC-Sparte abzustoßen? Also vor 10 Jahren hätte ich gesagt, okay, da hätte man vielleicht noch was gekriegt dafür. Aber 110, also ich meine es jetzt wirklich weder despektierlich, noch meine ich das im lächerlichen Bereich. Ich verstehe nicht, warum man für 157 Millionen so einen Bereich jetzt verkauft. Ich meine mich mal an eine Aussage zu erinnern von Jörg Brüning, der mir mal sagte, dass sie mit einem neuen Nadeldrucker noch jährlich, ich meine es waren 500 Millionen Dollar Umsatz machen. Warum? Weil natürlich in China und in Indien die Geräte einfach alle noch im Einsatz sind. Und es ist bei denen vollkommenes Longtail-Business gewesen. Also wird seit, keine Ahnung, 30 Jahren kein Know-how mehr reingesteckt, wird einfach nur produziert. Ich glaube, dass der Fujitsu PC dann nicht weit davon entfernt ist. Also doch, klar, die Dosen werden vielleicht noch optimierter, besser, robuster, kleiner, Miniaturisierung, bla bla bla. Aber warum jetzt verkaufen? Also das würde ich gerne verstehen.
Ja, Also ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, weil irgendwie habe ich es auch noch im Kopf. Also Fujitsu spricht mit Lenovo seit
2016.
Seit Oktober 2016.
Wenn's reicht.
Was vollkommen
wenn's
normal also ist
und ewig Lächeln, und drei Tage.
Ne? Nein, nein. Das ein Jahr ist ja nichts in so einem Prozess.
Ja, aber die Fujitsus, lasst euch sagen, die Fujitsus oder lasst euch erinnern, die Fujitsus wollten ursprünglich das PC-Geschäft gemeinsam mit dem Toshiba Notebook-Geschäft in ein Joint Venture ja,
genau.
einbringen mit dem
Sony war da machen mit dabei.
Ich glaube Sony, Toshiba und Fujitsu wollten ihr PC-Geschäft in ein Joint Venture einbringen, was von einem Investor betrieben werden sollte, der jetzt das Toshiba Notebook-Geschäft tatsächlich betreibt.
Ja, also ich glaube, dass
nicht mehr
aus
selber.
Sicht der letzten 10 Jahre so gut wie jeder irgendwie versucht hat, das hinzukriegen, was die IBM hinbekommen hat, nämlich seine Dosen loswerden.
Ja, ja.
Und die wenigsten haben es gepackt. Aber warum denn jetzt? Also ich glaube einfach aus dem PC-Geschäft ist die Luft vollkommen raus.
Die Luft ist raus.
Also das, was die Zeit von zweistelligen Wachstumsraten, das wissen wir alle, die kommt nicht wieder.
Nein.
Aber es wird immer ein gewisses Grundrauschen geben.
Du hast immer die Arbeitsplatzausstattung und solche Dinge. Und inzwischen tatsächlich auch höherwertige Maschinen. Und dann andere Formfaktoren.
Jetzt bin ich dann nicht in dem Thema drin, ganz klar nicht. Aber ich 157 Millionen... ich weiß jetzt nicht natürlich, wie der Preis zustande kam,
nicht,
was für ein KGV da ist.
Ich glaube nicht, dass sie sonderlich viel Geld damit verdient haben. Glaube ich nicht.
Wahrscheinlich nicht.
Glaube ich auch nicht. Kann mir auch nicht vorstellen.
Also
naja.
glaube ich nicht.
Musst du dir ja überlegen.
Wer von euch hat noch Zugang zu Bernd Orth oder Jörg Brüning?
Jörg Brüning ist inzwischen, Personalie, weil wir so lange nicht gesendet haben. Jörg Brüning ist tatsächlich gewechselt und zwar an den Bodensee zu Bytec.
Nein, zu Bodri?
Bytec Bodri, ja.
Bytec Bodri. Wann ist das her? Wie lange ist das her?
Der Bodri
ist verstorben.
Ja, stimmt.
Der hatte Krebs, das war ein ganz, Jahren, ganz, ich, ne? Nee, noch nicht so lange her. Ich glaube, dieses Jahr, ganz tragische Geschichte.
Nein, dieses Jahr auf keinen Fall, das länger.
Ende letzten Jahres, da haben wir schon drüber gesprochen.
Ja, stimmt, das ist mir jetzt nur gerade entfallen, genau. Ja. Aber das ist auf jeden Fall das Unternehmen von...
Genau.
Gründer.
Exakt. Und die, der Jörg Brüning und der Bodri waren ja sehr eng.
Ja.
Ja, es war ja ein großer Fujitsu.
Genau. Das ist der Value-Add-Distributor.
Ja. Und der Jörg hat tatsächlich hingewechselt.
Mal schauen, Lenovo machen es ja auch.
Das war jetzt im Sommer. Und, die Bytec macht
sicherlich
seiner
auch
Zeit
mit dem Lenovo. Verkauf zu tun, ne?
Das glaube ich nicht, weil es war vorher. Also dass der verkauft werden sollte, war schon länger so. Und der Jörg hatte ja den Channel-Chef-Posten schon länger abgegeben und hatte sich auf europäischer Ebene, sollte er Prozesse harmonisieren. Und schwieriger Job oder schwierige Stellenbeschreibung, um langfristig bei einem Unternehmen kraftvoll zuzuweisen.
Und ist dann der Bernd Orth auch mitgegangen?
Bernd Orth ist, soweit ich weiß, noch bei Fujitsu.
Ah, okay. Ja, dann, das ist ja erst recht ein Grund, mit ihm mal ein Bier zu trinken und ihn.
Na, das kannst du glauben. Er hat
bestimmt eine Meinung zu dem.
Also das kannst du auch
Deal.
Glauben. Ja, das
hat mit Sicherheit, ja. Mit Sicherheit.
Aber das ist schon interessant. Das heißt, dass, was bei IBM, wann hat IBM die PCD abgegeben? 2003 oder sowas.
Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr.
Das ist jetzt nachgedieselt, zum Beispiel bei der Fujitsu. Gut, und Fujitsu hat ja das Glück, dass sie noch
gedieselt.
Naja, und Fujitsu hat ja das Glück, dass sie noch andere Geschäftsbereiche haben. Wenn du jetzt mal anschaust, andere PC-Hersteller, eine Acer ist ganz massiv dabei, im Lösungsgeschäft Fuß zu fassen und das Cloud-Business auszubauen und da einen Fuß an den Boden zu kriegen. Das machen die ganz gut. Aber der PC-Teil ist heute noch sehr groß bei einer Asus. Die Asus hat den PC-Teil, der sehr groß ist. Dann haben die ein Motherboard-Geschäft, was sehr schwankend ist und tendenziell kleiner wird, und so ein Grafikkartengeschäft.
Mhm.
Also das ist schon alles recht spannend. Bei einer Lenovo. Die Lenovo kauft halt immer weiter zu und schauen, dass sie dann alles andere wegkonsolidieren und dass sie dann irgendwann vielleicht als einzigster übrig bleiben.
Mhm.
Wobei Lenovo im Sommerquartal in den USA massiv Marktanteil verloren haben muss, um die 20% oder was, ganz massiv.
Marktanteil?
Die haben ganz massiv Anteil eingebüßt.
An wen?
Ich glaube HP hauptsächlich.
20%?
Die haben massivst eingebüßt. Das war ein richtiger Einbruch. Ein ganz tiefer.
Mhm. Wie geht's Acer eigentlich? Was machen die so?
Acer muss in Deutschland recht gut gelaufen sein dieses Jahr.
Ist ja Acer, immer eher B2C Acer gewesen. Ist, ne? Und ja, ja, also, was man ja bei Fujitsu nicht vergessen darf, nee, wir reden über den PC-Bereich, aber das erfasst ja wahrscheinlich nicht, habe ich zumindest nicht gelesen, den ganzen Server.
Der Server ist nicht dazu.
Genau.
Das machen sie also bei Acer sieht so aus, Acer muss in Deutschlands Geschäft gut gelaufen sein, B2C zufriedenstellend, B2B wird stark. Bei Acer schwenkt man sehr stark hin zu höherwertigen Geräten und zu 2-in-1. Und man baut das Thema Cloud-Business und damit Digital Signage wirklich sehr stark aus. Da sind die im Moment massiv unterwegs und das ist für die absolut strategisch. Mhm. Die IFA war ja auch in der Zwischenzeit, wo wir noch nicht gesprochen haben. Richtig. Auf der IFA hatte ich die Gelegenheit mit dem Maverick Schill, mit dem Sohn des Gründers zu sprechen, des Acer-Gründers. Und der sagt, was sie da vorhaben, es geht gar nicht so sehr um Signage. Also Signage machen sie zwar, das ist im Moment so der Aufhänger, aber das, was sie eigentlich machen, sind Cloud-basierte Business Intelligence Tools, um digitales Marketing zu machen, um Marketing zu digitalisieren. Und Signage deswegen, weil es im Signage-Bereich vom digitalen Marketing diesen Medienbruch gibt. Weil es stehen ja Leute davor und das sind ja so Sachen, die du tendenziell nicht messen kannst. Mhm. Und die arbeiten halt sehr stark dran, Signage messbar zu machen und Signage auch wirklich in so einen digitalen Marketingprozess einzubinden. Das
heißt, da kommen Kameras rein oder was? Oder
da kommen Kameras rein und genau. Wo dann sagen kannst, okay, wie lange haben die Leute draufgeschaut, was waren das für welche, wie alt waren die und. Und da gibt's heute cloud-basierte Systeme, die verkaufen und die bei Kunden im Einsatz haben und die haben auch noch mehr cloud-basiertes Zeug, nur noch nicht in Deutschland. Mhm. In Indien machen die so Traffic-Systeme, wo du halt so automatisch einparken kannst und lauter. Also so intelligente Stadtzeugekonzepte. Und ja gut, das ist so die Richtung, in die Acer geht, weil die haben natürlich dasselbe Problem. Und bei denen ist das PC-Geschäft und vor allem das Consumer-PC-Geschäft so überwältigend groß. Ja. Gut, und dann hast du natürlich noch eine Microsoft drin, über die wir heute noch gar nicht gesprochen haben. Dann hast du noch so eine Microsoft in der ganzen Gleichung drin, die inzwischen, ich meine, 4 Milliarden Dollar mit ihrem Surface-Geschäft machen. Und ich weiß nicht mehr, ob das im Jahr war oder im Quartal. Ich habe das mal ausgerechnet. Die hatten im letzten Geschäftsbericht so eine Kennzahl drin über Lagerbewertung oder irgendwas. Da konnte man dann auf den Gesamtumsatz zurückschließen. Also das ist schon gewaltig.
Hast du mit so einem Surface mal gearbeitet? Hast du es mal in der Hand gehabt?
Ich habe es in der Hand gehabt, aber gearbeitet habe ich noch nicht damit. Ich hatte die Acer-Geräte auch in der Hand. Mhm. Ich sehe auch immer mehr Leute,
die damit arbeiten. Die gleich sind so vom Formfaktor her.
Ja, die heißen bei denen ja Switch. Die kannst du auch so auseinandernehmen und aufklappen und hinstellen. Ich habe jetzt auch schon öfter Leute erlebt, die tatsächlich nur noch damit arbeiten. Also die haben Telefon und alles komplett abgeschafft. Mhm. Die haben nur noch ein Surface als Arbeitsgerät, Headset. Ich hatte kürzlich auch ein ganz interessantes, wir müssen öfter Channelcast machen.
Es scheint ja tatsächlich jetzt, ein Erfolgsprodukt zu sein, das Surface. Ne?
Ja, es scheint echt ein Erfolgsprodukt zu sein. Die Microsoft muss bei Surface, das habe ich jetzt nur über Umwege, aber muss bei Surface einen Marktanteil haben zwischen 70% und 80% in dem 2-in-1 Geschäft. Und die anderen kommen da lange nicht ran. Ich hatte neulich ein recht interessantes Gespräch mit dem Robin Wittland, der bei Microsoft ja ist und der unter anderem für Surface und Arbeitsplätze zuständig ist, auch über das Arbeitsplatzkonzept und das was Microsoft da treibt, total spannend, sollten wir auch mal drüber reden. Das ist wirklich auch äußerst interessant und das vor dem Hintergrund, dass auf der letzten Canalys tatsächlich Gerüchte gegeben hat, sehr stark getrieben von dem Bracer, der die Veranstaltung macht und dann total aufgegriffen von Lanchi hier von Lenovo, dass Microsoft den Surface-Bereich zumachen will, weil er defizitär ist. Ja. Und das halte ich für totalen Quatsch. Ich habe den Verdacht, der Bracer wollte Microsoft ein bisschen provozieren, weil die nie seine Veranstaltung buchen und dann nie hinkommen.
Hast du schon mal Leute mit einem Surface gesehen, die wirklich echt zufrieden damit sind?
Ja.
Ehrlich?
Ja,
ja, in Microsoft Umfeld nur positive.
Absolut, Wahnsinn. Also was du da an Lobeshymnen hörst,
also die lügen auch nicht.
Nein. Also das kann sein, dass sie ignorant sind, aber das glaube ich.
Man muss ja immer sehen, bisherigen PC-Laptop-Notebook-User schon ist es ja schon mal auf alle Fälle
großer Fortschritt. Die waren noch nie auf der guten Seite.
Die waren noch nie auf der guten Seite. Die kennen ja auch nichts anderes. Und so. Dieses auf alle Fälle schon mal ein
Fortschritt. Es ist aber wirklich der Hammer. Also das Lob ist so groß wie, als hörst du sonst nur von Apple-Usern.
Also ich hab von etlichen Apple-Usern schon gehört, wenn man mit dem PC arbeiten muss oder möchte oder darf oder wie auch immer, dann wäre tatsächlich Surface das Gerät schlechthin. Also das scheint wirklich sehr, sehr gut zu sein.
Okay.
Ja. Ich habe noch nie damit gearbeitet.
Und was sehr geschmeidig ist, inzwischen kommen diese Workplace-as-a-Service-Angebote auch anscheinend stärker ins Laufen. Mhm. Wo du deinen Kunden halt dann ein Surface hinstellst und die Software immer frisch hältst und das sind schon ganz interessante Konzepte.
Der KGV von Fujitsu liegt übrigens bei 11,6. Also das ist noch verhältnismäßig günstiger Einstieg in die Aktie.
Das kommt halt darauf an, in welche Richtung sich der Konzern entwickelt, und das ist meines Erachtens
wenn ich mir mal das KGV von Amazon dagegen anschaue, bei 264, das ist jetzt nicht mehr wirklich günstige Kaufkurse.
Das stimmt, aber bei Amazon ist die Zukunft nicht so clouded.
Ja?
würde ich mal sagen.
Ein KGV von 264, ne, da hättest du früher echt an Kopf gefasst, wer da noch einsteigt.
Ist sicher.
Ich glaube, dagegen Alibaba lediglich 36. Also das sind ja aus heutiger Sicht bei der Niedrigzinsphase schon echte Schnäppchen, fast kannst du sagen.
Alibaba? Mhm. Ja, die ist nicht wirklich hochgegangen. Also da waren die Erwartungen ganz anders.
Ja, nicht hochgegangen. Also bitte verdoppelt innerhalb von 5 Jahren. Da würde ich jetzt nicht von nicht hochgegangen reden.
Ja, aber nicht so, wie man gedacht hat. Da hat ja jeder gedacht, das explodiert.
Tut seit
Alibaba, einem Jahr, Alibaba ist gerade dabei, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, Alibaba ist gerade dabei, in Deutschland Rechenzentren zu bauen.
Haben wir vorhin kurz.
Und mit ihren Angeboten, damit ihren Cloud-Offerings rauszugehen. Das heißt, die wollen in dem Spiel Microsoft, Amazon, Google deutlich mitspielen. Hat mir übrigens jetzt heute jemand erzählt, was der totale Renner ist. Azure Stack auf irgendwelche Hardware, die bei den Leuten on-premises steht. Das heißt, Azure-Technologie im eigenen Keller. Muss richtig gut laufen. Mhm.
Dann bin ich überhaupt nicht im Thema.
Macht nichts. Musst du nicht sein, aber...
Da weiß ich immer, eine der letzten iTeam-Veranstaltungen, bei der ich dabei sein durfte, da habe ich mich recht ausführlich mit der Tanja Krüger unterhalten. Das ist eine iTeam-Partnerin.
Aha.
Und die ist, also damals, wie lange ist es her? 3 Jahre. Da sagte sie wortwörtlich, sie geht gerade im Aufzug bei Microsoft steil nach oben und überspringt da ganze Etagen. Ist da auch nach USA eingeladen worden. Und also Tanja Krüger.
Tanja Krüger. Mhm.
Sehr stark hofiert worden, weil sie in dem, heißt es jetzt Azure? Mhm. Heißt Azure, Azure, ne?
Azure, ja.
Umfeld halt schon sehr weit vorne war und was Entwicklungen und Lösungen angeht, da eine Vorreiterrolle eingenommen hat mit ihrem Unternehmen. Das war ein sehr interessantes Gespräch, ich habe aber nichts verstanden, was sie mir erzählt hat. Ich habe nur so einen Teil davon verstanden, wie nenne ich es denn mal, die Möglichkeit, damit Load Balancing zwischen Kontinenten machen zu können. Also ja, Rechenleistung quasi, während in Asien geschnarcht wird und die Kapazitäten nicht in dem Maße genutzt oder erforderlich sind, kannst du nach Europa rüberschiften. Das fand ich total geil, aber da fehlt mir jegliche technische Vorstellung.
Was ich jetzt neulich gehört habe, ist folgendes.
Da bin ich echt Zaungast bei dem Thema, total.
Warum in großen Rechenzentren, so Google und sowas und Amazon und so, warum der Einsatz von USV-Anlagen, also hier Stromversorgung, nicht wirklich Sinn macht? Warum? Weil die Latenzzeit, also das heißt, der Strom fällt aus und die USV kickt ein, bis die USV einkickt, länger ist, als es dauert, das Rechenzentrum, wenn der Strom ausfällt, einfach auf einen anderen Kontinent zu shiften und irgendwo anders rechnen zu lassen, wo der Strom da ist.
Tatsächlich. Mhm.
Ich bin völlig von den Socken gewesen, wo ich das gehört habe. Ich dachte, das darf doch echt überhaupt gar nicht wahr sein.
Muss ich mal schauen, ob ich mir minimal geschiftet kriege nach Asien. Weil mein USV funktioniert gut, hält 8 Stunden. Aber wenn das irgendein Mac Mini in Asien übernehmen kann, sollte ich vielleicht ins Azure einsteigen.
Da liegen dann halt aber auch deine Daten, ne?
Da habe ich ja grundsätzlich kein Problem damit.
Aber das ist, echt nicht zu fassen, oder? Also was
noch mal,
Infrastruktur steht und wie das inzwischen, das ist der Hammer.
Ich habe keine Ahnung, was das ist und was es kann. Bin da vollkommen planlos.
Es ist wirklich irre. Und ganz interessant, Microsoft hat die Unterstützung der Partner, die breite Unterstützung, die es gab, massivst zurückgefahren. Es profitieren tatsächlich wenige, die viel mit Azure und Office 365 machen.
Das passt ja zu dem, was ich gerade gesagt habe.
Deutlich, ganz deswegen sage ich es, deutlich. Und das ist bei Microsoft ganz, ganz wesentlich. Und Microsoft geht im Moment her und sagt, wir konzentrieren uns lieber auf die Großen, auch bei den Endkunden auf die Großen. Mhm. Und der Rest, die sollen doch schauen, wie sie in die Gänge kommen. Und wenn die dann so weit sind, okay.
Ja, die Tanja sagte mir damals, dass sie sich eben nicht nur auf die üblichen Verdächtigen konzentrieren, sondern auf diejenigen, die halt technologisch einfach ganz die Welle als Quelle vor sich hertreiben.
Nicht die üblichen Verdächtigen.
Und gesteuert aus USA und eben nicht über Unterschleißheim. Ja. Und auch direkte Ansprechpartner bekommen haben da.
Ja.
Genau. Also das klang schon echt spannend.
Also die auf der Strecke bleiben.
War und ist, glaube ich, sehr viel in den USA.
Die auf der Strecke bleiben, sind die großen Lizenzschieber. Die haben ein echtes Problem. Die sich nicht übers Lizenzgeschäft rausentwickeln oder die das noch nicht geschafft haben, kriegen ein echtes Problem oder haben das schon. Man konzentriert sich nicht auf die üblichen Verdächtigen, sondern tatsächlich auf die vorn dran sind. Und bei den Microsoft-Partnern geht's im Moment drum, Seeds tanken. Je mehr, je besser. Und viele Microsoft-Partner sind hergegangen und haben inzwischen, es hat ja eine riesen Entlassungswelle in Deutschland gegeben, das gesamte mittlere Management, das gesamte Partnermanagement ist total ausgedünnt worden.
Wegen Digitalisierung, oder?
Mit Recht, wegen Digitalisierung. Nee, wegen der Cloud tatsächlich. Also tatsächlich wegen der Cloud. Mhm. Mit nicht ganz schönen Szenen während der Partnerkonferenz in USA. Mhm. Tatsächlich ist es so, dass viele Microsoft-Partner Microsoft-Mitarbeiter eingestellt haben, die für die Microsoft-Relations zuständig sind, damit sie nicht bei Microsoft durchs Raster fallen, sondern in der Aufmerksamkeit weiter oben bleiben und an den Lead-Kanälen und an dem am Geschäft weiter partizipieren. Das ist eine gigantische Veränderung bei Microsoft Deutschland.
Damit der Partner im Salesforce einen Stern zusätzlich bekommt.
Bing. Mhm. Die haben doch so ein eigenes Salesforce, die Microsofts.
Ja.
Das heißt, Navision, nicht Navision, sondern das hieß früher Navision. Das ist heißt
nicht jetzt irgendwie Dynamics.
Nein. Dynamics CRM.
Dynamics CRM.
Das gibt's auch.
Ja. Ich glaube, das ist von das und bekanntere. Auch interessant. Microsoft hat einen Großteil der Partnerkommunikation nach LinkedIn geschiftet. Das heißt, man spricht dann jetzt nachdem die schon gekauft haben, ist das sinnig. Man spricht in LinkedIn miteinander, was ich sehr, sehr schräg finde.
Woran erkennt man das oder wie kriegt man das mit? Also ist das direkte Kommunikation?
Microsoft kommuniziert das an die Partner. Also die Partner haben ein Anschreiben gekriegt, in dem stand drin.
Gibt es so eine Microsoft-Kommunikation?
Wir machen viele Kanäle zu. Auf LinkedIn findet ihr jetzt eure Ansprechpartner, eure Community, euer alles.
Ja, warum
bitte
auch nicht?
Bitte ruft uns nicht mehr an und stellt uns Fragen.
Warum auch nicht, wenn man schon so ein soziales Netzwerk kauft?
Das ist schon sinnvoll, das zu tun. Ich halte es aber trotzdem nach wie vor für sinnvoll, mit den Partnern zu sprechen. Aber das ist eine andere Geschichte. Und ich halte es auch für sinnvoll, das in die Breite zu tun. Macht Microsoft allerdings nicht mehr selber, sondern dann die Distributoren übernehmen.
Mhm. So. Jetzt haben wir ganz schön lang, also ich für meinen Teil zumindest über ein Thema gesprochen, wo ich keine Ahnung habe.
Das macht doch gar nichts. Hat's wehgetan? Nein.
Nein. So, Hand aufs Herz. Wer hat Amazon bis? Ach so.
Hand aufs Herz. Ich muss nur ganz kurz auf die Uhr schauen.
Wir haben
12:30.
12:30. Ja.
Weil Zeit ist ein limitierender Faktor.
Ja. Also mein Vorschlag wäre gewesen, dass wir in der nächsten Ausgabe mal so ein bisschen monothematisch, würde ich ganz gerne mal das Thema digitalisierter Vertrieb oder Vertriebsdigitalisierung mal durchnudeln. Da gibt schon sehr viele interessante Aspekte.
Finde ich auch.
Also wie setzt man so ein System auf? Was bedeutet das eigentlich? Was gibt's da für Mittel? Warum macht man das? Was ist da eine gute Vorangehensweise?
Ich finde das Thema Vertrieb finde ich ein interessantes. Nicht unbedingt nur digitalisiert.
Ja, ich stelle halt,
sondern das Thema,
man kann ja durchaus feststellen, dass viele Systemhäuser dieses Thema gar nicht so richtig spielen, bis heute nicht, also da auch wirklich viel Potenzial liegen lassen.
Ja, die spielen das Thema Vertrieb bis heute eher so mittel,
manche machen es ja auch gut, ja, kommt halt immer manche ein bisschen drauf an,
gut,
manche machen es auch extrem gut und da ist aber noch viel Potenzial drin und ich denke, früher oder später sollte man halt in dieses Thema mal einsteigen und das ist, wieder so die Herangehensweise sein kann und wie man sowas aufsetzt, das können wir ja mal exemplarisch durchspielen. Ja. Finde ich mal ganz interessant.
Ich finde Vertrieb überhaupt ein gutes Thema.
Vertrieb ist immer interessant, klar.
Logisch. Das heißt, habt ihr euch mit Amazon Business mal auseinandergesetzt? Also habt das mal getestet?
Nur in dem Sinn, dass ich da schon ein paar Mal drüber bestellt habe. Was ja da jetzt als nächstes Jahr auch kommen wird, ist ja Amazon Business Prime, ne?
Genau.
Und das wird Impact haben. Also wenn du als Privatmensch Amazon Prime schon kennst und weißt, wie gut es funktioniert,
wirst du es im Business auch nutzen.
Dann wirst du das im Business natürlich auch sofort nutzen.
Du, wer hatten uns das gleich noch erzählt, oder mir, der einen Kunden hat und gesagt hat, sieh zu, dass du zu Amazon Business kommst, weil sonst bist du für uns kein Lieferant mehr?
Ja, das hattest du erzählt.
Das bringe
ich aber nicht mehr zusammen, wer das gewesen ist. Aber du hattest da mal was drüber erzählt, ja. Ja.
Das kann man immer mit mir nachdenken.
Also der schon erkannt hat, dass das eine der Plattformen sein wird.
Ja, erkannt. Also Pistole auf die Brust, ne?
Pistole auf die Brust,
ja. Gesagt, bring dein Zeug auf Amazon Business, damit wir es da bestellen können.
Ja.
Wenn du da nicht bist, bist du tot.
Ja. Also eins ist noch wichtig, wenn man bei Amazon Business bestellt, da gibt's links ein Auswahlfeld, also man sucht nach irgendwas, dann kriegst du halt die ganzen Angebote. Mhm. Und dann gibt's links immer noch ein Feld, da sollte man unbedingt den Filter setzen, das heißt dann businesskonforme Rechnung, glaube ich. Weil es sind nach wie vor noch relativ viele Anbieter auch auf Amazon Business drauf, wo du halt nie eine Rechnung siehst. Ja, oder da ganz schwer irgendwie drankommst oder die halt sonst irgendwo sitzen. Und Amazon hat aber schon erkannt, dass das was Wichtiges ist für Unternehmen, dass sie mit so eine saubere Rechnung bekommen. Und dann kannst du den Haken quasi setzen und dann kriegst du es direkt sofort zugeschickt.
Ja.
Ich meine, Amazon nimmt sich halt so ein Thema nach dem anderen vor. Ich glaube, vor 14 Tagen oder sowas haben sie jetzt auch die Zulassung als Apotheke bekommen.
Ja, und sie machen doch jetzt auch diese Geschichte mit eigener Logistik.
Eigene Logistik, also Thema Pharma wird, denke ich, das nächste werden, wo sie rangehen werden. Ne? Also schon interessant. Interessant ist ja auch, also vor allen Dingen im vergangenen Jahr war doch ein relativ großes Sterben an so Shopping Malls in den USA.
Ja.
Also A, weil die natürlich eine relativ hohe Dichte haben von diesem Ding. Und da hat ja jetzt Amazon auch schon die ersten gekauft, ne?
Echt?
Ja. Oh mein Gott. Also manchmal muss bestehende Handelsformen erst sterben, bevor was Neues draus
kommt. In der Schweiz machen tatsächlich die 10 größten Online-Shops mehr Umsatz als die 10 größten Shopping-Malls. Mhm. Und das ist schon gewaltig. Da geht das noch schneller als hier der Shift in
der Schweiz hat
ja, und vor allen Dingen
bestimmt eine Sonderrolle, ne?
Ja,
weil es da halt Amazon nicht gibt.
Nicht gibt, ja.
Und von Schlucht zu Schlucht ist mehr Aufwand als wie von Stadt zu Stadt bei uns.
Ja.
Also es, ja.
Ja, also ich fand bei dem Amazon Business halt einfach wieder die Konsequenz super interessant, mit der sie ERP-Hersteller bitten, sich in Verbindung zu setzen,
also
Schnittstellen-Tuning zu betreiben. Und das ist ja letzten Endes das Lösen der Handbremse fürs Wachstum. Ne? Und die haben halt, ich sage jetzt mal, viele Führende schon dran, wie Onventis oder SAP, Vinion und eine ganze Menge mehr. Auch viele, die ich überhaupt nicht kenne. Ich habe jetzt nicht den Anspruch, alle zu kennen, aber da sind schon ein paar Player, die ich dann recherchiert habe, wo ich sage, okay, die hat es halt vorher auch noch nicht so wirklich gegeben. Ne? Ja, um einfach den Einkaufsprozess durchzudigitalisieren. Ja. Coole Geschichte. Bieten eine riesengroße Veranstaltungsserie an, wo du zu Amazon-Veranstaltungen gehen kannst.
Dann sagen die, wie du auf die Plattform kommst oder was?
Genau, gibt es im Prinzip so Infoveranstaltungen, die dir erklären, also einmal, was ist das, was hat das für einen Vorteil, bla bla bla, ich meine, das kannst du auch so einfach rausfinden, aber dir dann letztendlich Rat und Tat beistehen, wie du als Unternehmen dich mit deiner Einkaufsabteilung, sage ich jetzt mal, komplett auf Amazon Business platzierst und dir dann auch entsprechend zur Seite stehen, wie du deine Vorlieferkette, darum geht's ja letzten Endes, ne? Entsprechend darüber anbindest und durchdigitalisierst. Bis hin zu dem eigenen ERP-System. Also ich weiß jetzt nicht, inwieweit du gezwungen bist, die Vordefinierten hier zu nehmen. Wahrscheinlich wirst du auch immer dein eigenes anbinden können. Ich denke, wird es eine API-Beschreibung geben. Aber das ist schon, ja, mächtig. Also, finde ich erstaunlich, dass das so hat, ich weiß nicht, bei euren Kontakten nehmt ihr das wahr, dass das wahrgenommen wird, Amazon Business?
Ich habe noch nie jemand speziell danach gefragt.
Ich empfinde das als echte Bedrohung.
Ich muss
also nicht ich jetzt, sondern also wenn ich so.
Ich müsste mal nachfragen. Die meisten Leute erzählen das ja nicht, aber wenn du dann nachfragst, dann kommt ganz oft: Oh ja.
Ja. Ich muss mal also nachfragen. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Ne? Ich habe vor kurzem einen Podcast angehört. Ich glaube Kassenzone. Da war der Gründer von Ich und Namen. Also sehr große Agentur da. Nebenbei mal mein Smartphone durchschauen, die sich vor, ich glaube, 2 Jahren an den Accenture verkauft haben. Einfach aus Wachstumsgründen. Also auch die Nachricht bekommen haben, hey Sportsfreunde, wir brauchen mal irgendwie so 200-300 Leute gerade eben zum Thema Digitalisierung, könnt ihr mir die liefern oder nicht? Und er sagt, wir waren eigentlich immer so auf Platz 3 von den Digitalagenturen in Deutschland und wachsen jedes Jahr mit 15% organisch, ne? Also eigentlich ein gesundes Wachstum, rutschen aber trotzdem runter, irgendwie im Vorjahr oder Vorvorjahr auf Platz 9 und jetzt irgendwie demnächst, ich weiß nicht was war, 12 oder 15 oder irgendwie sowas. Also obwohl sie wachsen, werden sie verdrängt. Und die, von denen sie verdrängt werden, das sind nicht andere digitale Agenturen, sondern das sind Tech-Unternehmen. Mhm. Und die haben sich eben verkauft an Accenture, was ich sehr konsequent finde. Ich halte den Typen auch echt für einen Brainy. Und hat dann so ein bisschen erzählt, wo er glaubt, dass die Welle da eben hingeht. Und er sagt eben auch ganz klar, auch für Dienstleister ist die Frage in Zukunft wahrscheinlich in vielen Fällen nicht mehr, was lieferst du für ein Produkt, was ist dein Alleinstellungsmerkmal, sondern der Hygienefaktor, eine durchdigitalisierte Purchase-Prozesskette zu haben, könnte wichtiger oder mindestens genauso wichtig sein, wie ein individuelles Produkt oder eine Lösung zu haben. Soll heißen, wenn du auf Amazon Business nicht bist, mit einem Service oder whatever, bist du faktisch tot. Das finde ich enorm wichtig, sich damit auseinanderzusetzen.
Das ist ja absolut.
Ja, also wird ja seit 10 Jahren besprochen, Plattform as a Service, aber jetzt haben wir halt wieder einen, der es so dermaßen konsequent in den Markt hineintreibt. Und da wir ja alle wissen, dass Unternehmen in erster Linie ihre Wertschöpfung aus Kostensenkung heben, wird es halt einfach auch Unternehmen, so wie damals Cloud Computing, überhaupt gar keine Wahl haben, also wie das einfach zu tun, weil es aus bestimmten Prozessen wieder Geld raushaut und damit ist es erstmal legitimiert. Und wenn du dann als Dienstleister oder als Produktlieferant oder was auch immer du machst oder als Know-how-Lieferant dann eben nicht verserviced bist aus so einer Plattform und hast eine Schnittstelle über Amazon Business ins ERP-System des Kunden, deines originären Kunden, den du vielleicht vorher schon hattest, nicht hineinliefern kannst, wird's vielleicht eng für den einen oder anderen.
Ja. Wow. Ich muss mal 3 Fragen stellen, das ist interessant. Ich muss mal ein paar Leuten 3 Fragen stellen, wie die das machen. Absolut interessant.
Ja. Naja.
Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Interessant.
Gut. Haben wir noch Themen?
Ohne Ende, wir sind ja jetzt bei 5%. Themen haben wir
ohne Ende. zum Beispiel hätte ich gern noch thematisiert irgendwann, dass HP die Organisation auflöst, die lange Zeit die Partner am meisten gegängelt hat, nämlich die EMEA-Organisation. Das heißt, HP strukturiert um, HP Enterprise, Hewlett Packard Enterprise, HPE, die saßen unter anderem in der Schweiz, Genf, und verteilte Organisation, Grenoble oder so.
Oder Grenoble, ja, genau.
Irgendwie sowas. Mhm. Und in Genf, ja, absolut. Ja. Die HPE löst die EMEA-Organisation auf. Das wird jetzt in so andere Regionen eingeteilt. Unter anderem kommt DACH zusammen mit Russland in eine Region.
Okay.
Was das für einen Sinn hat, weiß man nicht so genau. Also was genau das für einen Sinn hat. Nachdem aber sehr viele Pre-Sales und Support und so Organisationen EMEA weit aufgehangen waren, erwartet man schlimmste Verwerfungen, bis sich die ganzen Geschichten, bis sie durch sind und sich gesettelt haben. Mhm. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das ausgeht.
Was ist der Grund, warum sie umorganisieren?
Das weiß man immer nicht so genau. Ich denke mal so Kostengründe. Man will, ja, wie immer. Man versucht zu sparen.
Ja, bei HP, Europaebene, EMEA sind ja viele Manager dann immer gelandet, die man so ein bisschen aufs Abstellgleis gestellt hatte. Ne?
EMEA war bei HP mächtig.
War mächtig, EMEA, ja.
EMEA war wirklich mächtig.
Von den Leuten her, aber ob die wirklich Einfluss hatten?
Doch, hatten die.
Ja?
Ja. Von EMEA kamen sehr, sehr viele Vorgaben. Es kamen sehr, sehr viele Vorgaben. Mhm.
Okay.
Also das ist auch zum Beispiel auch so ein Thema.
So, was noch?
Haben wir noch einen Pick?
Ich habe zwei.
Echt? Das ist gut, ich habe keinen.
Gar keinen dabei. Ich habe eine ganz andere Frage. Welcher von den vier hinter GAFA stehenden Unternehmen glaubt ihr, gibt's in 10 Jahren noch?
Schwer, also echt schwierig zu sagen.
Echt, ich finde es total einfach.
Ja?
Sag's.
Amazon.
Amazon. Ja. Ja, ist zumindest sehr wahrscheinlich, ja. Spricht da nichts dagegen.
Also Google, glaube ich, kommt in Schwierigkeiten.
Also ich glaube.
Mit ihrem Core-Business, nämlich dem Anzeigenmarkt, werden eingeengt von algorithmusgetriebenen Geschäft und von Voice. Hm. Apple, ich glaube, das Devices werden die immer irgendwie bis zur Spitze treiben, aber das App-Geschäft hängt halt sehr stark am Smartphone. Und in dem Maße, wie Voice Märkte erobern wird, wird das App-Geschäft in Schwierigkeiten kommen. Und dann kommt dazu, dass weder Google noch Apple halt einen echten Marktplatz hat, ne? Also ich weiß gar nicht, ihr habt das, glaube ich, erzählt, dass in USA 20% des Umsatzes auf Amazon schon über Voice laufen. Und es geht natürlich auch deswegen nur...
Also du meinst Amazon, über Alexa, über
Sprachassistenzsystem. Genau.
Sprachassistenzsystem.
Es geht ja natürlich auch deswegen nur, weil Amazon halt eine riesengroße Verkaufsplattform ist. Hm. Und...
Ja gut, da hat Google natürlich schwer. Ne? Also ich meine, sie haben zwar auch die Technologie am Start, aber was ihnen fehlt, ist halt der Unterbau. Ne? Also sie müssen halt nach Partnern suchen. Genau, also
Plattformen fehlen.
Ne? Sie müssen halt nach Partnern suchen, die diese Technologie irgendwie integrieren würden.
Ja. Ich meine, sie greifen sich ja selber an, indem sie mit Voice entsprechend forschen, entwickeln und vor allem mit den algorithmisch getriebenen Geschäft. Das führt jetzt, glaube ich, zu weit, das nochmal auszuführen, aber also ich würde es jetzt nicht abschreiben, aber ich nur von den heute erkennbaren Grundvoraussetzungen ist der von den vier GAFA-Playern meines Erachtens nach Amazon best positionierteste auf Sicht der nächsten 10 Jahre. Und Facebook kann ich ehrlich gesagt nicht einschätzen. Das weiß ich nicht, ob einfach schiere Masse an Nutzern ausreichen wird, da irgendwas draus zu basteln. Und in dieses GAFA gehört meines Erachtens nach ein Fünfter dazu. Das ist GAFA, also dann 2 A hinten, Alibaba.
Alibaba, mal schauen, ob die noch die Ecke kommen. Facebook wird halt maßgeblich davon abhängig sein, ob sie das Thema Augmented Reality oder Virtual Reality irgendwie so auf die Straße bringen, dass es zu einem, ja, wirklich zum Massenphänomen wird, ne, dass auf der Plattform dieses Thema gespielt wird. sind sie ja schon stark dran.
Glaubst du, dass das noch eine Frage ist? Das, glaube ich, ist keine Frage mehr, das Obs, sondern nur das Wie-Schnells.
Ja, nicht nur das Wie-Schnells. Ich meine, es geht ja auch darum, die geeignete Technologie zur Verfügung zu stellen. Technologisch gibt es ja heute, es gibt eine Oculus Rift, aber keiner rennt halt mit so einem Ding durch die Gegend. Ne?
Glaubst du, dass das Kabel notwendig sein wird?
Und so weiter. Bitte?
Ich glaube nicht mehr, dass das notwendig sein wird.
Die Frage ist halt, was da für Devices um die Ecke kommen, wo du das erleben kannst. Wo du eine virtuelle Realität erleben kannst. Was werden das für Devices sein? Wird's eine Brille sein? Keine Ahnung. I don't know.
Holos.
Es ist noch nicht ausgemacht. Ja, es ist aber noch nicht ausgemacht, was es wird. Ne? Also rumexperimentiert wird ja schon lang, wenn du überlegst. Das Thema ist aber eigentlich schon 15 Jahre alt oder 20 Jahre alt. Ja, aber so ein wirkliches System hat sich da noch nicht durchgesetzt. Aber wenn es denen gelingt, da die Anlaufstelle Nummer 1 zu werden, ich meine, Leute haben sie genug und da werden sich sicherlich auch mehr oder minder interessante Formate herauskristallisieren und Veranstaltungen, weißt du Teufel, was du alles machen kannst, dann werden sie sicherlich da auch noch eine große Rolle spielen. Aber das ist angreifbar, also da kann ein cooles Startup, was das wirklich zu Ende gedacht hat und die Technologie am Start hat, könnte es denen sofort streitig machen. Also soziale Plattformen, Netzwerke kommen und gehen. Mensch, schau MySpace an.
Ja, das geht.
Wenn du vor 10 Jahren jemand gefragt hättest, DVZ, wenn du damals immer gefragt hast, ist es eine Plattform, die jemals untergehen kann, hätte ich gesagt, naja, gar keinen Fall. Es sind viel zu viele Leute drauf, ja. Es geht ganz schnell.
Ja, die haben schon wirklich vor die Wand gefahren.
Ja. Und, du kannst heute immer noch so eine Plattform, einem Instagram oder Snapchat, unglaubliche Wachstumsraten, ja. Nehmen wir jetzt gar nicht so wahr.
Doch. Doch.
Ich nicht.
Also Instagram.
Ich bin da nicht so viel unterwegs.
Sagen wir mal so. Snapchat kriegst du vermittelt mit, aber das ist schon gewaltig. Also was bei Snapchat los ist, ist echt gewaltig. Wem gehört denn Instagram nochmal? Auch Facebook, oder?
Instagram gehört Facebook, meine ich, ja. Ja. Snapchat gehört.
Gar nicht.
Snapchat gehört Snapchat.
Sind alleine.
Ja, also stimmt so nicht, aber es gehört nicht zu.
Im
Gegenteil, die kriegen jetzt Wettbewerb von Google. Massiv. Google.
Mm. Ja, das versucht ja jeder. Bei Instagram gibt es die Möglichkeit jetzt auch, die du bei Snapchat hast.
Ach so.
Aber das ist so mittelgut.
Ja, da hat Google noch nie ein glückliches Händchen damit gehabt. Ne? Die haben schon verschiedene Frage Anläufe ist, gemacht. Denk an Google Plus.
Was halten
Rohrkrepierer.
Wie cool ist denn Facebook für Leute, die heute jung sind, in 5 Jahren? Ist heute schon nicht wirklich cool. Und zuerst bröckeln die Leute ab, die weit vorne sind und die cool sind und dann irgendwann.
Was sind wir jetzt drauf auf Facebook so für uns?
Ich mache auf Facebook so gut wie gar nichts.
Die Jungen sind da auch alle nicht drauf.
Das hat ja immer was mit Anwendungsfall zu tun, nicht unbedingt einfach nur platt mit dem Alter, ne? Ich glaube, der Anwendungsfall, den halt ein Snapchat-User sucht, den bildet Facebook halt einfach nicht ab.
Sie versuchen es zumindest abzubilden.
Aber ja, von halt der Funktionalität bietet die Facebook-App das auch. Also du kannst dort auch ein Video drehen, du kannst dort auch irgendwelche Masken aufsetzen, die Hundeöhrchen machen und sonst irgendwas. All das hast du heute in deiner App auch drin. Aber es veröffentlicht halt keiner von denen dort. Sondern die haben sich darauf eingeschossen, dass sie sowas alles über Snapchat machen.
Das Interessante für die Snapchat-User ist doch vor allem die Suche in Snapchat. Also das Kanal zusammenstellen und quasi, wie soll ich sagen, so wie Leute die Timeline bei Facebook nutzen, um irgendwie an Neuigkeiten ranzukommen. Das eher bildorientierter, das ist doch, das bildet Facebook meines Erachtens. Die Werkzeuge sind da, aber du hast aber keine visualisierte Timeline.
Ja, das hat wahrscheinlich auch einfach nicht den Coolness-Faktor. Also es hat schon auch immer was damit zu tun, wie cool ist das gerade oder wie in ist das gerade. Das sind manchmal so Aspekte, die jetzt gar nicht rational zu greifen sind. Ja, also haben die Technologie, wie viele Leute haben die, das ist immer das eine, aber es gibt immer so Phänomene und Dinge, so Trends, die sich dann in irgendeine Richtung entwickeln, die man so vorher gar nicht auf dem Radar hatte. Ja,
aber ich finde, dass alle drei echt ihre Daseinsberechtigung haben.
Mit Sicherheit.
Also Facebook und nicht einfach nur Snapchat sozusagen die Flucht der Jungen aus Facebook heraus ist, weil ich will nicht wieder mein Daddy sehen.
Nein, ist es nicht.
Sondern es ist ein anderer Anwendungsfall. Also
Instagram, ich glaube schon, dass das auch eine Rolle spielt, aber das ist auch ein anderer Anwendungsfall, definitiv.
Ja. Naja, gut. Schön.
Sehe ich auch so.
Was machen wir jetzt?
Was pickst du?
Ach so, Ich schon wieder. Ich immer.
Also, du hast gesagt, du pickst zwei.
Ach so.
Da habe ich gesagt,
du pickst jetzt zwei Picks dabei.
Ich pick lieber nix.
Ja, genau. Ach so, nix Pick.
Ja, vielleicht.
Nix. Also, ich habe einen Vortrag vor kurzem sehen dürfen von Dr. Henning Beck, gemeinsam mit Christian. Den haben wir auf einer Vorabendveranstaltung von der DMXCO genießen dürfen. Und ich fand den deswegen interessant, weil er ziemlich cool dargestellt hat in der Kernaussage, es gibt keine künstliche Intelligenz. Mhm. Und hat dann beschrieben, was künstliche Intelligenz eigentlich ausmachen würde, um sie mit menschlicher Intelligenz vergleichen zu können. Und hat auch die ganze Thematik Deep Learning, Machine Learning sehr sauber auseinander gelegt oder zerlegt und auch dargelegt, wo sozusagen maschinell gestütztes Lernen ganz klar im Vorteil ist gegenüber dem menschlich geprägten Lernen. Und auch dargelegt, warum wir Meilen davon entfernt sind, wirklich künstliche Intelligenz zu bekommen. Ja, wir haben heute Algorithmen, die in der Lage sind, durch Beobachten von Ereignissen auf Ereignisse Muster zu erkennen, auch neu zu interpretieren und quasi sich in einer gewissen Range neue Verhaltensweisen oder Reaktionen oder was auch immer anzueignen, Stichwort selbstfahrende Systeme oder viele andere Dinge. Aber er arbeitet, und das macht ja auch der Menschheit ein Stück weit Angst. Ne? Das Horrorszenario ist dann immer irgendwie Terminator 2, Maschinen übernehmen die Macht und beherrschen uns. Das würde ich nicht ganz von der Hand weisen, aber es lohnt sich mal mit den Aussagen von Dr. Henning Beck auseinanderzusetzen, der eine ganz andere Position einnimmt und sagt, das menschliche Gehirn ist derzeit das einzigste und mit Abstand ein System, was in der Lage ist, Ideen zu gebären, und erklärt genau, wie das denn funktioniert und warum eine Maschine das nicht einnehmen kann und auch auf Sicht nicht wird einnehmen können, sondern die werden immer nur aus einem Bestand heraus mit einer auch sich selbst befruchtenden, algorithmisch weiterentwickelnden Optimierung, sage ich mal, uns viel Arbeit abnehmen. Aber es wird nie eine ganz neue Idee geboren werden, aus dem Nichts heraus. Mhm. Ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt, aber ich fand das total spannend. Und drum ist mein erster Pick eben der Dr. Henning Beck, der zahlreiche Videos auf YouTube hat. Gebe ich dir dann, Christian, ne, Nachtrag mal, einen seiner Vorträge ein, die da zu erkennen sind. Da er, wie nennt man das, Vortrag as a Service verkauft, also bezahlt Redner ist, kann man leider die Folien, die er im Hintergrund bei dem Vortrag da auf der TED-Konferenz einblendet, nicht sauber lesen, weil er sie abdunkelt. Klar, das ist sein Know-how.
Wir haben sie auch nicht bekommen.
Wir haben sie auch nicht bekommen. Ich fand es total genial, auch seine Darstellungsform so trivialisiert und vereinfacht. Klasse. Einfach und auch sehr unterhaltsam. Also er ist ein sehr gutes Gesamtpaket. Und den beispielsweise, den würde ich auch einfach mal für eine Veranstaltung buchen. Den kann man sich leisten. Der ist im mittleren, unteren, vierstelligen Bereich. Den finde ich echt klasse, den Typen. So, das wäre mein erster Pick. Und den Link von YouTube zu seinem Channel oder zu seinem TED-Vortrag
steht ja hier schon drin. Ne? Mhm.
Habe ich schon rein?
Ja,
hast du. Na, schau mal. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ja. Ne? Ja. Zweiter auch gleich?
Gleich hinterher.
Okay.
Andreas, du hast ja keinen, hast du gesagt?
Nee.
Also, ich habe auch keinen heute dabei.
Das ist total oldschool eine Buchempfehlung. Für geschlagene 26,90 im Paper oder 21,99 als E-Book. Und zwar heißt das Buch Neuronale Netze selbst programmieren.
Oh.
Da war ich natürlich total geflasht von der Plattform von was wir vorher gesagt haben, hier für Google. Startups von Google, genau, und habe mir dann eben diese Machine Learning Geschichten dann näher angeschaut und in dem Zusammenhang dann als totaler Nix-Könner mal versucht, mich in die Materie neuronale Netze einzuarbeiten, was ja wirklich hochspannend ist. Man redet da immer so ganz flapsig und schnell darüber, aber ich habe dann festgestellt, eigentlich habe ich gar keinen Plan davon, was das wirklich bedeutet. Und dann habe ich mich mal auf die Suche gemacht und habe dann das so schaut's aus, ne? Also lila-weiß. Aber kennt ihr noch dieses schwarz gelben Bücher, so irgendwie Statistik für Dummies,
die Dummies-Serie.
Ach so, ja. Eigentlich ist das so ein Buch.
Aha.
Also das kann ich wirklich nur empfehlen, wer sich damit mal beschäftigen möchte. Und weil wir uns sowieso gerade mit der ganzen Python-Thematik auseinandergesetzt haben in anderen Zusammenhang, fand ich das super cool. Und
was lernt man da? Also was kriegt man da vermittelt da drin?
Wie man das selbst, also erstmal was es ist, substanzielles Grundwissen erstmal, in einer Sprache, die halt eben auch ich verstehe, sehr unterhaltsam, man lernt mathematische Konzepte kennen, die auch für Mathematikdeppen wie mich trotzdem mal so, ja, wie soll ich sagen, so Grundrezepte darstellen, wie was ineinander greift und warum man sowas braucht, um auch sowas machen zu können. Ist recht populär geschrieben natürlich. Aber also ich empfehle es deswegen, weil es wirklich normalverständlich ist und zu einer Materie, wo, glaube ich, viele, inklusive mir, einfach abwinken würden und sagen, okay, alles klar, das muss ich mir jetzt in meinem Lebenslauf nicht mehr antun. Aber das macht wirklich Spaß und das endet damit, dass du zum Schluss hingehen kannst und ein Rezept dafür hast, ein neuronales Netz auf dem Raspberry Pi aufbauen zu können. Und das fand ich total klasse.
Mhm. Und den shoppst du dir jetzt, so ein Raspberry Pi, und lötest ihn zusammen?
Ach, da liegt ja irgendwie so ein zahlreich in irgendwelchen Schubladen bei mir rum. Also die Raspberry Pi Phase habe ich mal inspiriert von Frank Röbers angefangen. Das war, keine Ahnung, ist das schon 10 Jahre her oder so?
Ja. Nein, nicht ganz. Ja, also nein, nicht lange, ganz, aber also
sieben Jahre. Das stimmt schon. Genau.
Da kannst du dich hier mit Martin von Efficient mal kurz schließen, weil der ist Raspberry Pi Bastler. Der hat schon Platinen geätzt hier drüben in der Teeküche.
Ja. Ja. Das finde ich interessant, unter dem Aspekt Kinder an Programmierung heranführen und so weiter. Aber also so ein Ding kaufst du ja fix und fertig für
die kaufst kein du Geld. Fix und fertig, musst nicht selber zusammenlöten. Ja. Kannst du beide Wege gehen. Aber so um Kinder an Programmierung heranzuführen, ist das sicherlich eine ganz gute Plattform. Ja. Wobei Lego da ja auch unheimlich viel macht mittlerweile. Ne? Also gibt's einmal dieses, nicht nur das Lego Technik, sondern es gibt ja Lego Mindstorm.
Ach ja. Mhm.
Und dann haben sie jetzt noch ein neues System. Da hast du im Prinzip intelligente Bausteine, die du zusammensetzen kannst und die dann bestimmte Funktionen auslösen oder bestimmte Aufgaben sozusagen übernehmen. Mhm. Das ist auch sehr interessant. Also da hat man quasi die Programmiersprache so abstrahiert, dass du Bausteine hast, die bestimmte Sachen oder bestimmte Funktionen sozusagen übernehmen. Also sehr spielerischer Umgang mit Programmieren. Mhm. Wollte ich mir mal noch näher anschauen. Mhm. Ist auch sehr interessant.
Ja. Also zu dem Buch stelle ich den Link dir auch zur Verfügung, weil das gibt es in keinem der üblichen Shops.
Tatsächlich.
Okay. Ist eine Übersetzung.
Mhm. Das heißt, das kriegt man dann gar nicht auf Kindle drauf, wenn es Amazon nicht hat.
Ja doch, es gibt schon als E-Book.
Mhm.
Genau. Das waren meine zwei.
Sehr gut.
Hast du auch einen?
Nee, ich habe keinen dabei.
Nee, ich habe heute auch
keinen. Ich habe mir gestern überhaupt keine Gedanken mehr darüber gemacht, dass man einen Pick mitnimmt.
Komisch.
Ja, aber manchmal habe ich ganz viele, aber wenn ich es nicht immer sofort aufschreibe,
ja, das stimmt.
Das musste mal erwähnen oder dann das ist oder jenes, dann ist es weg. Ja, muss noch irgendwie besser werden.
Irgendwann. Dann habe ich noch einen dritten Pick. Ich werde
in Zukunft einfach der Alexa sagen.
Mein
dritter Pick wäre, vergesst nicht eure Air Berlin App zu löschen.
Ja, okay. Ich habe einen interessanten Blog, den empfehle ich jetzt. Muss ich bloß mal schauen. Nee, das stimmt nicht. Warum stimmt das denn jetzt nicht? Das darf doch echt nicht wahr sein. Ich habe nämlich einen recht interessanten Blog, den ich immer lese, auf dem diese amerikanische Diskussion über Kaspersky sehr früh aufgekommen ist. So, da ist er. Der Blog heißt Lawfare. Das ist ein amerikanischer Blog. Lawfare.
Mhm. Also L-A-W.
L-A-W,
Fare. Oder Fair. Also.
Genau, Fair. lawfareblog.com, der immer wieder so, der wird von Rechtsanwälten gemacht. Von Rechtsanwälten und Richtern, die da schreiben. Mhm. Also Leute, die wirklich definitiv viel Ahnung von amerikanischer Rechtsprechung und vom ganzen Rechtssystem haben. und die bewerten dann Dinge, die gerade aktuell sind. Zum Beispiel gibt es eine total interessante Diskussion über die Zukunft von IT-Security, wie sich die Dinge weiterentwickeln. Ein sehr interessantes Interview mit der ehemaligen IT-Security-Beraterin von Bush und Obama. Die hatten tatsächlich dieselbe Beraterin, die kam von der Bush-Regierung, hat das bei Obama dann weitergemacht.
Ist der unübersichtlich?
Der ist brachial unübersichtlich, er ist total verzweigt.
Und es gibt einen Podcast, sehr gut.
Und es gibt einen Podcast, den habe ich aber noch nicht gehört. Aber die haben sehr, sehr gute Beiträge. Man kann die amerikanische Politik, die im Moment, also das, was in der amerikanischen Politik gerade läuft, sehr viel besser einsortieren, weil halt viele Aspekte sind, hier sind die Diskussionen immer sehr verkürzt und die gehen dann mitunter zu tief ins Detail. Aber es lohnt sich, absolut reinzuschauen und vor allem unter dem Hinblick IT-Security, was läuft da eigentlich? IT-Security, Cybercrime, die Entwicklung werden da sehr schön dokumentiert. Wenn man wissen will, ob Trump dann Chancen hat, abgesetzt zu werden oder ob die Amerikaner Chancen haben, Trump abzusetzen, das kann man da auch nachlesen. Die Relevanz von diesen Gesetzen, was das alles bedeutet, das wird da auch sehr schön aufgedröselt.
Das ist aber schon was für Liebhaber, oder?
Naja, sagen wir mal so, es ist ja neulich die Diskussion mal aufgekommen, dass die amerikanischen Behörden eigentlich Kaspersky nicht empfehlen, Kaspersky nicht zu kaufen.
Genau, das ging mal.
Ja. Genau, das ist ja rumgegangen. Das war jetzt irgendwann im Sommer. 3 Monate vorher war auf diesem Blog exakt ein Artikel, ein Beitrag genau in die Richtung. Warum eigentlich die amerikanische Regierung empfehlen sollte, Kaspersky nicht einzusetzen und warum das die öffentlichen Stellen nicht tun sollten. Und das hat sich wirklich in der Diskussion, das hat sich sehr stark gedeckt. Und ich denke, da liest man die Sachen eine ganze Ecke früher,
dann
die Diskussionen kommen.
Wie ist denn der Fall Kaspersky da eigentlich ausgegangen? Ich hatte so zunächst den Eindruck,
der ist noch gar nicht ausgegangen. Kaspersky legt ja jetzt offen.
Ja.
Also die Reaktion in den USA wird Kaspersky nicht empfohlen.
Aber ich glaube, es geht schon einen Schritt weiter. Also das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass es schon über die Empfehlung darüber hinausgegangen ist.
Für öffentliche untersagt.
Aha, okay.
Für öffentliche untersagt. Und die Empfehlung aber für Firmen ist auch nicht auf Kaspersky zu setzen. Kaspersky legt daraufhin offen und macht so eine Transparenzinitiative.
Also ist schon wesentlich weiter als ist quasi ein russisches Produkt. Und man basht es jetzt sozusagen, sondern es gibt schon ernsthafte Vorwürfe oder.
Der Beitrag ging schon deutlich über Bashing hinaus. Also es ging nicht um Bashing. Es ging nicht um Bashing, sondern es ging um die Verflechtung zwischen russischer Wirtschaft und russischer Politik.
Und russischen Geheimdiensten?
Das gehört ja zu diesem ganzen politischen, Instrumentarium dazu. Mhm. Also es ging um die Verflechtung und daraufhin die Empfehlung, das doch sein zu lassen. Das wurde in diesem Blogbeitrag diskutiert. Und der wurde dann 3 Monate später öffentlich, wurde die Argumentation dann wiederholt und mit den Konsequenzen dran.
Wobei man nicht weiß, ob das bei US-amerikanischen Anbietern auch viel besser
ist. Ob das besser ist. Der Blogbeitrag sagt auch, ganz egal, ob die Kaspersky einen Backdoor hat oder nicht, aufgrund der engen Verflechtung, die es gibt, ist überhaupt niemals auszuschließen, dass da was kippen kann und von daher ist es gefährlich. Das heißt, selbst wenn die jetzt sagen, wir legen alles offen und ist alles sauber, ist das Argument gar nicht ausgehebelt. Mhm. Natürlich ist das spekulativ und... Aber es ist interessant...
Warum gilt das für die US-amerikanischen Antivirushersteller nicht?
Bitte?
Warum gilt das umgekehrt nicht für die amerikanischen?
Das kann ich dir sagen, weil die mit der russischen Politik nicht verflochten sind.
Ja. Ach.
Deswegen. Die sind vielleicht mit der amerikanischen Politik.
Krieges, würde ich sagen.
Was da entsteht, ist definitiv eine neue Art des Kalten Krieges mit ganz neuen Mitspielern. Mhm. Zum Beispiel mit irgendwelchen chinesischen Hackern, oder mit dem chinesischen Staat, der mitmischt. Und interessant in diesem Interview, was kürzlich gelaufen ist mit der Beraterin, die sagt, auch für kleine Staaten ist das plötzlich eine Art mitzuspielen im Großen und sich nicht mehr unterbuttern zu lassen. Man investiert halt dann in Hacker und in die entsprechenden Einrichtungen. Also da entstehen ganz neue Konstellationen, mit denen man heute noch so gar nicht rechnen kann. Das ist schon wirklich dramatisch. Und da wird das halt sehr schön beleuchtet.
Das ist ja tatsächlich dann dieser sogenannte Cyberwar.
Das ist Cyberwar.
Der dann da stattfindet, ja, ne? Von dem man früher mal viel gesprochen hat.
Ja.
Also da ja Symantec nicht mehr rauszudenken ist von Windows, glaube ich, sind die Machtverhältnisse da echt noch genau andersrum. Also Kaspersky hat, glaube ich, 400 Millionen Nutzer. Ich möchte nicht wissen, wie das mit Microsoft und Symantec ausschaut.
Symantec hat bestimmt viele. Wobei Kaspersky hat ja irgendwann deutlich zugelegt. Aber das ist ein total interessantes Ding. Aber dieser Blog Lawfare absolut immer wieder reinzuschauen. Manchmal
aber liest denn du da? Also
manchmal,
wenn du sagst,
man
reinzuschauen, aufhören. Das wollte dich schon ohnehin mal lange fragen von deinen Empfehlungen. Wenn du da sagst, reinzuschauen, gehst du wirklich immer wieder mal auf die Webseiten oder ziehst du dir dann einen RSS?
Nee, ich gehe häufiger auf die Webseiten und meistens mache ich es noch an. Also ich habe einige Webseiten immer offen. Ich habe immer so einen Arsch voll Tabs offen.
Ja, gut, das habe ich auch. Aber
viele, und das sind viele Webseiten offen. Und da drücke ich halt ab und zu mal auf Aktualisieren, weil ich es eh offen habe. Und dann stolperst du halt wieder über was Neues. Tatsächlich kriege ich sehr viele Leseempfehlungen über Twitter. Über Leute, mit denen ich vertwittert bin. Das ist eigentlich so das Gros. Da empfehle ich dann auch die meisten Sachen.
So, und jetzt bist dann da auf der Lawfare und dann hast du da oben nochmal irgendwie 85 Reiter gefühlt thematisch.
Oder? Ja, ja. Auf dem Handy ist das ein bisschen übersichtlich, weil der Bildschirm kleiner ist. Und dann schaue ich mir halt so die ersten 5 bis 7 Headlines an und blätter runter und irgendwo bleibe ich dann
hängen. Irgendwo bleibst du hängen dann, oder?
Und ich lese ja auch Zeug, also ich lese auch Zeug, was eigentlich so ein bisschen abseitig, oder was halt nicht naheliegend ist. Zum Beispiel auf dieser Lawfare kannst du sehr viel nachlesen, was in den Verfahren passiert, die jetzt gegen die letzten Insassen in Guantanamo anhängig sind.
Mhm.
Und das ist schon spannend. Also welche Rechte die da haben, wie die im Gericht behandelt werden, wie die Verteidiger agieren. Das ist mir dann oft viel zu tief. Aber man kriegt einen total schönen Eindruck. Ist plötzlich nicht mehr abstrakt.
Mhm. Also ich ziehe mir jetzt auf jeden Fall mal als erstes den Podcast.
Hör dir mal den Podcast an, ich glaube, das ist eine ganz gute Sache.
Ja, das ist
so. So, ihr Lieben,
ja. Wir müssen.
Dein Kollege hat schon angeklopft.
Mein Kollege hat Hunger.
Und hat auf die Uhr gezeigt, dass wir bitte zum Schluss kommen mögen.
Genau.
Dann werden wir dem natürlich
Folge leisten. Hatte ich noch einen Pick und du keinen, das ist ja echt sensationell, das erste Mal.
Ja, das stimmt.
Aber gut, dass Channelcast wieder stattgefunden hat und ab jetzt wieder regelmäßig.
Keine falschen Versprechen.
Regelmäßig ist ja nicht gelogen.
Nein, überhaupt nicht.
Wann waren wir das letzte Mal? Vor 4 Monaten?
Ja, vor dem Sommer noch, ja.
Im Mai war das.
Mai, glaube ich, ja.
Das ist viel zu lange her. Da war so viel, wir sind heute gar nicht richtig durchgekommen.
Dann ja, aber es heißt nicht durchgekommen. Manche Sachen lohnt sich halt jetzt auch nicht mehr drüber zu sprechen.
Das stimmt.
Echt schon
und uralt durchkommen, ist, ne? Und durchkommen tut man eigentlich nie. Kommt man auch nicht, wenn man es wöchentlich macht.
Ja, das stimmt schon. Genau. Ja, dann trotzdem, danke fürs Dabeisein und
schön, dass wir wieder online sind.
Schön, dass wir wieder online sind und dann bis zum nächsten Mal. Ne?
Bis zum nächsten Mal.
Auf unbestimmte Zeit. Okay. Ciao, servus, ciao.
Tschüss.
Auf Wiedersehen.